Herzlich willkommen zu Episode 52 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir nehmen heute auf am Montag, dem 22. April 2024, und zwar aus Samarkand. Wir haben Samarkand erreicht und Samarkand war ja schon so ein bisschen so auch mit ein zentrales Ziel unserer Tour, würde ich sagen. Also ich meine, wir haben unsere Tour ja Zentralasien-Tour genannt und da ist halt Samarkand schon irgendwie so die Stadt, die einem in Zentralasien halt doch irgendwie als erstes irgendwie in den Sinn kommt, wenn man über diese Region hier nachdenkt, mit touristischen Hintergedanken, sage ich mal. Und ja, so war das natürlich für uns auch schon einigermaßen wichtiger Meilenstein, jetzt hier diese Stadt erreicht zu haben. Und ja, Ausdruck dessen ist ja auch, dass es ein Gebäude hier aus der Stadt in unser Tourlogo geschafft hat, welches das, da gehen wir dann nachher nochmal genauer drauf ein, wenn wir dann tatsächlich berichten, ja, welche Gebäude es hier so gibt und dieser dann hier beschreiben in der Stadt. Aber ja, wir sind jetzt aktuell gerade in Samarkand und in dieser Episode wird es natürlich dann auch noch um die ganze Zeit vor Samarkand gehen. Damit werden wir dann erstmal anfangen.
Bevor wir dazu kommen, aber nochmal was ganz anderes. Der ein oder andere hat vielleicht in den Nachrichten verfolgt, dass es da große Überschwemmungen in Russland gibt, auch in Kasachstan, und zwar um den Fluss Ural vor allem und in dieser Gegend. Wir sind da ja tatsächlich auch lang gefahren, also wir haben den Ural ja überquert in Atyrau. Und tatsächlich auch in Atyrau und in der Stadt Kulsari vor allem, wo wir durchgefahren sind noch vor einigen Wochen, sind diese Überschwemmungen auch recht drastisch. Also zum Beispiel ist auch die komplette Straße, die wir damals auch gefahren sind, die ja eigentlich die einzige Straße weit und breit ist von Atyrau nach Kulsari rein, also stellenweise komplett überschwemmt und nicht mehr befahrbar im Moment. Also wir hatten da echt Glück in dem Sinne, dass wir da noch durchgekommen sind. Jetzt würden wir da wahrscheinlich ziemlich feststecken, wenn wir da noch wären.
Gut, aber dann kommen wir zum heutigen Programm. Die letzte Episode, die kam ja aus Chiva in Zentral-Usbekistan und von dort war es dann doch noch ein ganz schön weiter Weg bis Samarkand, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und ja, tatsächlich haben wir die Aufnahmen über diese Zeit auch ein bisschen aufgeteilt. Der erste Teil haben wir in der Stadt Buchara aufgenommen. Das war so die Stadt zwischen Chiva und Samarkand. Und ja, dort haben wir eben bereits alles berichtet, was zwischen Chiva und dann eben auch in Buchara uns widerfahren ist.
In der letzten Episode waren wir noch in Chiva und haben erzählt, wie wir uns da schön gemütlich gemacht haben. Da mussten wir leider dann doch irgendwann auch wieder aufbrechen, haben uns noch weiter in Richtung des Ende Choresmiens bewegt, aber haben das erst, also am ersten Tag auch noch nicht erreicht, sind dann also weiterhin durch dieses Oasengebiet, dieses kultivierte, bewirtschaftete Gebiet gefahren. Haben wir ja in der letzten Episode ausführlich beschrieben. Hinter Chiva war es aber so, hatte ich den Eindruck, dass da viel mehr Obstplantagen, viel mehr Obstbäume rumstanden, als es vorher war. Vorher waren es ja meistens Äcker, oftmals auch noch brach und braun. Und hier war es dann so, dass so richtig schön die Bäume rosa geblüht haben. Meistens auch, also sind wir gerade in der Kirschblütenzeit hier unterwegs. Nicht nur in Japan, gibt es auch in Usbekistan scheinbar. Jedenfalls mit den ganzen Obstplantagen und Obstbäumen und dann Äckern, die da wieder waren. Und dann hat sich das nächste Dorf angereiht und ist fließend übergegangen in wieder den nächsten Acker und so weiter und so fort. Hat man natürlich nicht so leicht wieder einen Schlafplatz gefunden. Wir haben dann irgendwann abends zwischen Äckern und Dörfern so eine kleine Fläche mit Bäumen entdeckt. Hat sich dann aber auch eher als eine Art Schrebergartengebiet herausgestellt. Also da gab es viele sehr große Gärten durcheinander, was aber jetzt nichts Plantagenmäßiges war, weil da waren halt verschiedene Nutzpflanzen durcheinander, mal ein paar Obstbäume hier, mal ein kleiner Gartenacker da, mal eine Schaukel dazwischen oder auch ein Gartenhäuschen, so ein Lehmgartenhäuschen im Prinzip. Und da haben wir dann halt einfach irgendwelche Leute, die da gerade am Schaffen waren, am Werkeln in ihrem Garten, gefragt, ob wir da zelten können, weil vor ihrer Lehmhütte in der Nähe so eine Art freie Erdfläche war, hat sich angeboten fürs Zelt. Und ja, für die war das natürlich kein Problem.
Ja, das war kein Problem für die halt auch, weil das natürlich kein gehegter und gepflegter Garten mit vielen Zierpflanzen und englischem Rasen war, wie man jetzt vielleicht Schrebergärten in Deutschland kennt, sondern, ja, du hast ja gesagt, war schon vor allem irgendwie ein Nutzgarten und da findet sich auf jeden Fall ohne Probleme eine Fläche, wo man Zelt aufstellen kann. War ja auch nicht umzäunt oder sowas, sondern, ja, also es war irgendwie klar, dass wir da nicht besonders stören würden im Zelt.
Ja, sie haben uns dann auch erzählt, dass das ihre Datscha ist, so nennt man das ja hier, oder im gesamten russischen Sprachraum, auch in Georgien ist der Begriff, glaube ich, verbreitet gewesen. Einfach so ein, ja, so ein großer Garten abseits des eigentlichen Wohnhauses, abseits der Stadt, wo man dann auch noch so ein Gartenhäuschen oder auch ein Ferienhäuschen drin hat. Ihr kennt es vielleicht auch von den Reichen, die dann ihre große Datscha irgendwie doll auf dem Land haben. Ja, und dann wurden wir auch noch eingeladen zu ihrem Gartenhäuschen. Da haben sie so ein typisches Podest zum Essen und Sitzen, wie man es hier auch in vielen Restaurants teilweise noch hat oder wie wir es auch vor allem in Arabien oft hatten. Da gerade so auf Kniehöhe erhöhtes Podest, wo man dann seine Schuhe auszieht, ist mit Sitzpolstern ausgelegt, sitzt man dann drauf und in der Mitte wird halt das Essen oder die Getränke und sowas serviert. Und da haben sie uns einerseits natürlich Tee und Brot angeboten und dann aber auch von ihrem selbstgemachten Kirschkompott angeboten. Kompott, das Getränk kennen wir ja schon aus Georgien. Das ist nicht das gleiche wie das deutsche Kompott. Also in Deutschland kocht man ja Früchte ein mit ein bisschen Wasser und das wird dann so zu Mousse und das ist dann Kompott. Aber das Getränk Kompott ist eher so, dass man die Früchte mit sehr, sehr viel mehr Wasser einkocht. Manchmal gibt man noch ein bisschen Zucker oder Honig hinzu. Und dann entsteht eben so was, was ja nach der Frucht süßlich schmeckt, vielleicht ein bisschen ähnlich schmeckt wie Fruchtsaft, aber halt ganz anders hergestellt wird. Und unten schwimmen dann noch die Früchte drin, die man dann am Ende auch noch essen kann.
Ich finde, es schmeckt am ehesten so, also man kann es am ehesten so geschmacklich vergleichen mit dem Wasser, was so in eingelegtem Dosenobst oder so noch mit drin ist. Also wenn du jetzt irgendwie eingelegte Aprikosen aus der Aludose kaufst, dann schwimmen die ja so in Wasser und dieses Wasser schmeckt dann, finde ich, so ein bisschen wie jetzt der Aprikosenkompott. Nur, dass wir jetzt hier halt Kirschkompott hatten und ich nicht so viele eingelegte Kirschen schon gegessen habe. Aber ja.
Na, ich finde, das kann man nicht immer so vergleichen. Wenn viel Zucker zugegeben wird, vielleicht. Aber gerade der Kirschkompott hat jetzt sehr natürlich geschmeckt und eher fruchtig und gar nicht so süß. Von dem her, also je nachdem, wie viel Zucker zugeben, kann man es damit vielleicht geschmacklich vergleichen. Aber nicht unbedingt. Wer jetzt denkt, die süße Pampe, nee, ist nicht immer so. Ja, war auf jeden Fall sehr lecker. Und ja, nachts sind sie dann nach Hause gegangen. War ja ihre Datscha, ihr Schrebergarten. Und wir haben da eben im Zelt übernachtet. Und am nächsten Morgen, nachdem wir ganz viele gruselige Spinnen von unserem Zelt erstmal weggemacht haben, weil die da scheinbar auch im Schrebergarten leben, sind sie auch wiedergekommen. Noch ein paar mehr. Also die Frau, also am letzten Abend war ein Kind da und zwei Männer, ich glaube der Sohn und der Besitzer der Datscha. Und am nächsten Morgen ist dann noch die Frau mitgekommen und noch ein kleines Baby haben sie auch noch mitgebracht. Haben uns dann noch getrocknete Aprikosen mitgegeben, eine ganze Tüte voll, vielleicht ein Kilo oder so. Also das ist sowieso eine Sache, die es hier auch öfter gibt. Aprikosen, die haben wir schon ein paar Mal auf dem Markt gekauft, auch getrocknet, gibt es überall. Wahrscheinlich zur richtigen Zeit gibt es sie sicherlich auch frisch überall, aber da sind wir jetzt halt nicht da. Und dann haben sie uns auch noch so eine Art Aprikosen-Marmelade geschenkt, wobei das eher so wie Marmelade ist, nur wenn du es ohne Zucker kochst, habe ich das Gefühl, weil das war nämlich nicht so süß. Auch weniger süß als der Kompott, aber man kann es gut als Marmelade essen.
Also ich finde jedenfalls, dass diese Aprikosen, in Anführungsstrichen Marmelade, die uns jetzt da geschenkt haben, deutlich näher dran war an der Marmelade, wie ich Marmelade aus Deutschland kenne, als alle Marmelade, die wir seit der Türkei jemals irgendwo gekauft haben, weil die ist immer mega wässrig. Wenn du hier in dem Supermarkt Marmelade kaufst, dann ist es mehr so Gelee mit dann noch relativ großen Fruchtstückchen oder teilweise ganzen Früchten drin, aber nicht so richtig, nicht so mousig. Und das, was die uns jetzt hier geschenkt haben, keine Ahnung, ob die das dann selber auch als Marmelade bezeichnen würden, vielleicht nicht, aber ich finde, das war mit Abstand die beste, in meinen Begriffen, Marmelade, die ich seit dem Balkan gegessen habe, glaube ich. Also richtig lecker und ein Riesenglas. Das war wahrscheinlich 2 Liter oder so.
Ja, mindestens die Hälfte haben wir aber immer noch übrig hier, jetzt mehr als eine Woche später. Langsam hängen uns die Aprikosen ja fast schon wieder zum Hals. Nee, noch nicht ganz, aber geht noch.
Also in Marmeladenform hängen sie mir auf jeden Fall noch nicht zum Hals raus.
In getrockneter Form vielleicht eher, vor allem weil man die scheinbar wieder einlegt, auch in Wasser, die getrockneten Aprikosen. Also normal haben wir sie einfach so gegessen, da ist noch der Stein dran, relativ hart teilweise, aber bei der Datscha hat er uns sie dann weggenommen und in Wasser eingelegt, bevor wir sie essen durften, damit sie wieder aufgehen vielleicht. Wenn wir genug Wasser haben, können wir es ab sofort ja auch so machen.
Bevor wir dann von dort aus in Bälde, praktisch Kresmien, wieder in die offene Wüste verlassen wollten, hatten wir allerdings noch eine Mission, eine weitere Mission zu erledigen. Und die hat was mit Visa-Regularien, sage ich mal, zu tun und Ein- und Ausreiseregularien. Grundsätzlich ist es in Usbekistan so, dass man als deutscher Staatsbürger 30 Tage visafrei einreisen kann. Also für 30 Tage braucht man kein Visum für 30 Tage Aufenthalt im Land. Das ist halt allerdings ein bisschen eng für die geplanten ungefähr 1700 Kilometer, die wir in diesem Land letztendlich zurücklegen wollten insgesamt. So nach Planung ungefähr. Mal schauen, wobei wir am Schluss rauskommen. Aber das ist so die Größenordnung. Und für einen Monat 1700 Kilometer ist auf jeden Fall deutlich über unserem Schnitt. Zumal ja hier auch einige Städte sind, die man sich vielleicht anschauen möchte und wo man dann ein paar Ruhetage dann noch braucht. Allerdings gibt es dafür eine Lösung in Usbekistan und diese Lösung heißt Visa Run. Denn grundsätzlich sind in Usbekistan Visa Runs praktisch unbegrenzt möglich. Jetzt haben wir in diesem Podcast noch nie darüber geredet, was Visa Runs sind. Wir haben ja auch noch keinen gemacht bisher auf dieser Reise. Und vielleicht ist das nicht unbedingt für jeden so selbstverständlich. Also sollte man das vielleicht mal kurz erklären. Visa Run bedeutet einfach, dass ich um mein Visum, beziehungsweise eigentlich ist es ja hier in dem Fall visumsfrei, aber praktisch um meine erlaubte Aufenthaltsdauer in einem Land zu verlängern, einfach kurz aus und direkt wieder einreise. Also praktisch am selben Tag oder je nachdem innerhalb von 5 Minuten wieder zurück in das Land einreise. Und jetzt ist es ja eben so, dass wir hier in diesem Raum Choresmien, Khiva und so weiter in der Umgebung relativ nah an der turkmenischen Grenze entlang gefahren sind und deswegen bedeutete eben dieser Grenzübergang jetzt hier südlich von Khiva praktisch den geringsten Umweg für uns, um mal eben kurz zu einem usbekisch-turkmenischen Grenzübergang zu fahren, um dort dann einen solchen Visa-Run zu machen, um dann danach nochmal neue, frische 30 Tage Aufenthaltsrecht für Usbekistan zu bekommen. Das Problem ist jetzt, dass je nach Ort, je nach Grenze, je nach Grenzstation, je nach Land, für das man diesen Visa-Run machen möchte, halt manchmal, um diesen Visa-Run erfolgreich zu machen, praktisch auch eine Einreise in den Nachbarstaat nötig ist. Und manchmal eben nicht. Das heißt, manchmal kann ich praktisch, wenn ich aus dem Erststaat praktisch ausreise, über die Grenzstation rausgehe, ohne in das nächste Land, in das Nachbarland eingereist zu sein, einfach wieder direkt umkehren und wieder zurück einreisen. Manchmal muss ich aber auch erst noch mir praktisch den Stempel von dem Nachbarland holen, den Ein- und dann wieder den Ausreisestempel. Ne? Und jetzt war es halt in dem Fall so, dass wir nicht wirklich genau wussten, wie das jetzt hier bei den turkmenischen Grenzen ist. Da gab es nicht wirklich Erfahrungsberichte dafür. Das heißt, wir waren auch nicht ganz sicher, ob das mit dem Visa-Run hier tatsächlich klappen würde, denn also für Turkmenistan bräuchte man ja ein Visum, um einzureisen, was wir nicht hatten, logischerweise. Das heißt, wenn es hier bei dieser Grenzstation so wäre, dass man tatsächlich für einen erfolgreichen Visa-Run auch nach Turkmenistan einreisen müsste, wäre das hier nicht möglich. So, mit dieser Ausgangslage sind wir also dann zu dieser Grenze da hingefahren. Das waren dann für uns letztlich 15 Kilometer Umweg, One-Way, also insgesamt 30 Kilometer von unserer eigentlichen Route hin zum Grenzübergang. Und auf diesen 15 Kilometern, was ja dann mehr oder weniger auch eine Sackgasse war, sag ich mal, die nur zu diesem Grenzübergang geführt hat, haben uns die Leute dann tatsächlich, also die Locals, auch immer wieder angehalten und gewarnt, Achtung, Achtung, diese Straße, das ist ein Dead End, da geht es nicht weiter, ist eine Sackgasse. Und ja, dann haben wir halt oft gesagt, ja, aber da geht's doch nach Turkmenistan, oder? Und am Anfang haben sie dann oftmals gesagt, ja, okay, passt dann, aber später dann hat dann auch unsere Antwort, da geht's nach Turkmenistan, also wir wollen nach Turkmenistan, irgendwie auch nichts mehr genützt und die Leute haben dann irgendwie sehr bestimmt gesagt, nee, die Grenze ist geschlossen, da kommt er nicht durch. Nur waren wir dann halt schon so weit, dass wir gesagt haben, ja, ist jetzt egal, was die uns erzählen, jetzt fahren wir da halt hin. Außerdem, ihr kennt ja unser Credo aus einer der älteren Episoden, never trust local advice. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen das jetzt selber herausfinden und ich meine, jetzt irgendwie den Leuten zu erklären, dass wir da nur hinwollen, um Visa-Run zu machen, macht irgendwie auch nicht, also der Einfachheit halber, also wenn die eh nicht so verstehen oder jedenfalls nicht mit unserem Russisch und ja, deswegen haben wir halt gesagt, wir wollen nach Turkmenistan rein und ja, vielleicht kommt man ja nicht nach Turkmenistan rein, aber kann trotzdem Visa-Run machen, ne? An diese Hoffnung haben wir uns dann halt noch geklammert, aber man muss schon auch sagen, als sie dann angefangen haben zu sagen, dass die Grenze geschlossen ist und so weiter, da ist dann unsere Zuversicht, dass das Ganze klappen würde, schon ein bisschen geschwunden. Aber ja, wie gesagt, wir wollten es eben ausprobieren. Wir haben dann so einen Kilometer vor der Grenze oder so unsere Drohne, ne, weil Drohnen darf man ja nicht einführen nach Usbekistan, nochmal im Gebüsch versteckt. Wir würden ja den gleichen Weg wieder zurückkommen, da haben wir sie dann wieder aufgesammelt. Und dann sind wir eben zu diesem Grenzübergang gekommen. Das war ein doch ziemlich großer Grenzübergang, also mit überdacht und irgendwie verschiedene Fahrspuren nebeneinander und so weiter. Also wirklich ein ordentliches Teil, aber völlig verwaist. Und auch das Tor, was praktisch den Eingang zu dieser Grenzstation, wo dann die Kontrollen und so weiter stattfinden, markiert, auch dieses Tor war geschlossen. Und da war im Prinzip niemand, außer ein einziger einsamer Soldat, der hinter diesem Tor Wache gehalten hat. Und als wir da dann auf dieses geschlossene Tor zugefahren sind und gesehen haben, dass da halt irgendwie nichts los war, ja, haben wir uns schon gedacht, das sieht nicht gut aus.
Trotzdem, jetzt waren wir schon da und haben auch schon so unseren Erklärungstext übersetzt auf Usbekisch vorbereitet, haben den Text also auf mein Handy einfach mal diesem Soldaten gezeigt. Der erklärt im Prinzip hier, wir wollen nicht nach Turkmenistan, sondern wollen einfach nur einmal ausreisen und wieder einreisen, um im Grunde neue 30 Tage Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Der Soldat hat dann das verstanden, was wir wollen offensichtlich, und zu unserer positiven Überraschung hat er überhaupt nicht verstanden, was das soll, dass man das überhaupt machen sollte, aus- und einreisen in dasselbe Land, sondern hat irgendwelche Leute angerufen. Das war schon mal ein positives Zeichen erstmal, weil wir hätten ja auch uns denken können, dass die das hier gar nicht kennen und Visa-Ramen ist Quatsch und wenn die Grenze eh zu ist, was wollt ihr denn hier? Aber so war es eben nicht. Und später kamen dann zwei Kollegen, die dann wahrscheinlich von der eigentlichen Grenzpolizei sind und nicht einfach nur irgendwelche Soldaten, sondern die sich ein bisschen mehr auskennen. Die sind zum Tor gekommen, wollten unsere Pässe sehen und haben dann auch wieder weiter telefoniert. Also das Konzept dieses Visa-Runs ist denen offensichtlich nicht ganz unbekannt oder zumindest nicht so komplett von der Hand zu weisen. Und letztendlich haben sie uns dann sogar auch das Tor aufgemacht. Das heißt, im Grunde haben sie wahrscheinlich telefoniert und dabei rausgefunden, ja, das können wir mit denen hier jetzt machen. Wir haben schließlich unsere Räder dann durch das Tor schieben können. Und wo dann früher auf vier Spuren die Fahrzeuge abgefertigt wurden, vermutlich, sind wir dann als einzige Leute hier rumgelatscht mit den zwei Grenzsoldaten oder auch drei drin in der Immigration, beziehungsweise Immigration war dann noch ein Soldat, in der Ausreisehalle im Grunde, wo wir dann auch rein mussten, in der großen Halle mit Scanner und was weiß ich. Und dann wurde der Computer hochgefahren, sie haben unsere Pässe gescannt, Fotos gemacht, so wie man es halt immer macht, haben schön das Datum am Ausreisestempel richtig eingestellt und mussten da an einigen Rädchen drehen, mindestens zwei, wurde also schon länger nicht mehr benutzt. Haben dann einen Ausreisestempel in den Pass gedrückt bekommen und mussten dann nochmal die Kurve drehen rüber zur Einreisehalle auf der anderen Seite des Geländes. Derselbe Beamte setzt sich dann dort wieder ins Häuschen an den PC, fährt den hoch, tut uns nochmal fotografieren, tut nochmal die Pässe scannen und dann den Einreisestempel in unseren Pass drücken schließlich. Und tatsächlich haben sie da auch unser Gepäck nochmal gescannt, also wird streng nach Prozedere gemacht, obwohl offensichtlich unser Gepäck ja bei der vorherigen Einreise, wie sie ja auch wissen müssen, schon mal gescannt wurde. Und dann durften wir wieder zurück nach Usbekistan gehen. Hat also alles wunderbar geklappt, obwohl offensichtlich die Grenze ja geschlossen ist. Und zwar zumindest mal die turkmenische Seite und die usbekische Seite für pure Ausreisen dann offensichtlich auch. Das heißt, die Grenze ist eben nur für Visa-Runs tatsächlich offen. Und
naja, also die Grenze wird sicherlich nicht offen gehalten, damit Leute Visa-Runs machen können, sondern die Grenze ist halt geschlossen, aber da lungern halt trotzdem noch zwei, drei Grenzsoldaten halt rum pro forma, um das Ganze zu bewachen. Und wenn man einen Visa-Run machen möchte, dann haben die eh nichts Besseres zu tun. Dann sind die wahrscheinlich mal ganz froh, dass sie ein bisschen mal was zu tun kriegen, ein bisschen Abwechslung von ihrer sonst langweiligen Wachtätigkeit. Und dann machen sie das halt. Ne? So würde ich das jetzt sagen. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass wir jetzt da die Ersten waren. Die kamen. Ich meine, es hieß auch irgendwie im Internet auf Karawanistan, diesem Forum für Zentralasien da, für Reisende, dass das ein eher wenig benutzter Grenzübergang ist, über den die jetzt irgendwie auch gar keine Informationen hatten und so, ob der überhaupt offen ist oder nicht oder so. Das heißt, ja, ich glaube, da ist nicht so viel los generell schon, was ausländische Touristen angeht. Und jetzt, wenn er geschlossen ist, nicht sowieso nicht. Aber ja, trotzdem, wir haben dann ja am Ende nochmal gefragt, ist der jetzt dauerhaft geschlossen oder so? Und dann haben die uns nochmal bestätigt, ja, der ist geschlossen, aber Visa-Runs, so wie wir ihn gemacht haben, das können sie schon machen. Also auch für andere Radreisende. Es schien jetzt nicht die Mega-Ausnahme zu sein, das jetzt für uns praktisch kulanterweise gemacht haben, sondern es klang so, als könnten das andere auch dort machen. So, da mussten wir also die 15 Kilometer wieder zurück, um praktisch zu unserer eigentlichen Route zu kommen. Und da hatten wir jetzt natürlich ein großes Problem. Und zwar die ganzen Leute, die da am Wegesrand standen und uns zuvor noch gewarnt hatten, Achtung, Sackgasse, da kommt ihr nicht weiter. Und auf die wir ja nicht hören wollten, wo wir ja gesagt haben, nee, wir probieren das trotzdem. Die haben uns jetzt ja da wieder zurückfahren sehen. Und die haben sich jetzt wahrscheinlich alle gedacht, ja, haben wir euch doch gleich gesagt, dass ihr da nicht weiterkommt. Und deswegen haben wir halt so ein bisschen versucht, da unser bestes, breitestes Lächeln aufzusetzen, um irgendwie nochmal demonstrativ irgendwie unsere Glücklichkeit praktisch hier zum Ausdruck zu bringen, dass wir durchaus genau das geschafft haben, was wir eigentlich schaffen wollten. Aber ja, das werden sie wahrscheinlich trotzdem nicht so verstanden haben, sondern die werden sich wahrscheinlich trotzdem gesagt haben, ja, siehste, haben wir euch doch gleich gesagt.
Ja, das war dann auch unser letztes Abenteuer in Choresmien. Noch einmal mussten wir den Amudarya überqueren, den Fluss, der das ganze kultivierte Land da auch nährt. Und den haben wir dann über so eine kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke überquert. Und zwar kombiniert in dem Sinne, dass die Eisenbahnlinien auf der Straße verlaufen sind. Das heißt, man hatte im Grunde nur einer konnte gleichzeitig fahren. Entweder Eisenbahn oder Verkehr in eine Richtung oder Verkehr in die andere Richtung. Und entsprechend wurde die Brücke dann auch von Soldaten bewacht. Und als wir kamen, war tatsächlich auch gerade die Schranke auf unserer Seite unten. Die Autos wurden angehalten. Wir haben auch angehalten, brav. War ja ein Stoppschild da. Aber wir durften dann fahren, während der Gegenverkehr kam. Am Anfang wussten wir nicht so richtig, warum der Soldat uns durchgewunken hat. Und ich hatte ein bisschen Panik, dass sie den Zug auch durchlassen, was dann wahrscheinlich ein bisschen windig und schlimm werden würde, aber und eng, weil der Zug halt genau in der Mitte der Spur fährt und ja, eng. Aber es war dann nur der Gegenverkehr, in Anführungszeichen, der dann noch ein bisschen weiter auf die Seite ausweichen konnte, der parallel zu uns kam. Ja, und auf der anderen Seite des Amudaryas war dann im Grunde die Oase, in Anführungsstrichen, wieder vorbei. Also da war nochmal so dieser Standardgürtel von Bäumchen um den Fluss rum, Büschchen und Bäumchen. Und dann hat es sehr abrupt eigentlich geendet und war dann danach halt keine Bäumchen, keine Büschchen mehr. Gut, vielleicht ganz kleine Büschchen noch, jetzt im April zumindest. Und war dann wieder Steppe bzw. Wüste, Sand. Und ja, da mussten wir jetzt halt nochmal durch, nochmal circa 300 Kilometer durch die Wüste von Choresmien nach Transoxanien, wo wiederum Flüsse benutzt werden, um das Land zu bewässern und zu bewirtschaften.
Ja, genau, Transoxanien ist praktisch dann diese zweite Oasenregion, wo dann auch Buchara, Samarkand und so weiter liegen. Für Kyzylkum haben wir tatsächlich dann auch an drei verschiedenen Orten nochmal einen Spieler aufgenommen. Einmal bei einer Mittagspause, dann nochmal während dem Fahrradfahren und dann nochmal einen dritten Einspieler abends vorm Zelt. Und die schneiden wir jetzt einfach mal so die drei hintereinander. Und da beschreiben wir eben, wie es uns in dieser Kyzylkum-Wüste nun so ergangen ist. Wir machen ja gerade Mittagspause im Schatten eines alten Lehmhauses, einer Lehmhausruine, die hier neben der Wüstenstraße steht. Heute ist besonders gerade die Straße. Ich glaube, wir haben so einen Abschnitt, wo es 100 Kilometer oder so ziemlich geradeaus geht. Und was haben wir gegessen? Wir haben diese diese Aprikosenmarmelade gegessen mit Brot, die uns gestern geschenkt wurde. Und uns außerdem dann noch am Knacken von Walnüssen versucht, die uns vorher auch so am Straßenrand in die Hand gedrückt wurden. Wie ich mir so ein bisschen vorgekommen habe, ich meine, wir haben natürlich keinen Nussknacker dabei und wir hatten kurz überlegt, unsere Wasserpumpenzange zu benutzen als Nussknacker, was ja vielleicht auch vom Prinzip her relativ ähnlich funktioniert hätte, aber du hattest dann Angst, dass die dann immer in 1000 Teile zerspringen und dann hier im Sand landen und deswegen haben wir so ein bisschen mit dem Schraubenzieher vom Taschenmesser so ein bisschen drin rumgestochert, um die aufzubekommen.
Ja, man braucht eigentlich nur was Dünnes, Flaches eigentlich. Ich meine, in den Walnüssen ist oben so ein flacher Spalt und dann kann man da so rein und dann hebeln und dann sind die offen. Ist eigentlich ganz einfach, hätten wir schon früher drauf kommen können. Wir hatten schon oft Walnüsse irgendwo mal auch vom Baum auf der Tour.
Ja, aber da muss man noch weiter so drin rumstochern, um tatsächlich dann die Kerne auch aus den bereits geöffneten Schalen rauszubekommen. Da bin ich mir schon so ein bisschen vorgekommen wie so ein Menschenaffe im Zoo, der mit irgendwelchem Werkzeug dann versuchen muss, da an sein Essen ranzukommen. Ja. Ja, das klingt jetzt ja alles noch einigermaßen down to earth, aber jetzt wird's dekadent. Wir haben nämlich diese Walnüsse in einer Louis Vuitton-Tüte in die Hand gedrückt bekommen. Und da hat Belinda natürlich gleich gedacht, boah, Louis Vuitton, das ist genau das Richtige für meine Schuhe.
Ja, Seit Tagen suche ich schon nach einer Tüte, wo ich meine jetzt sehr sandigen Schuhe und sonst was in der Tasche lagern kann, wenn ich dann bald auf die Sandalen umsteige. Und die ist endlich mal von guter Dicke, dass das auch sinnvoll ist. Kleine Premiere hier, der erste Einspieler vom Rad aus oder sowas haben wir noch nicht gemacht bisher. Und zwar muss ich hier nochmal was klarstellen, weil ich nicht ganz zufrieden war, dass Tizian da gerade davon geredet hat, dass die Straße nur schnurgeradeaus geht die ganze Zeit. Tatsächlich gab es nämlich die ein oder andere Kurve und dann hat man nur ein paar hundert Meter gesehen und dann ging es in die Kurve und nach der Kurve sah es zwar genauso aus wie vorher, aber es ist trotzdem anders, wie wenn man schon 5 Kilometer weit sieht und dann noch ewig braucht, bis man dort ist. Vor allem, weil da nämlich jetzt auch ganz viele so grüne Büsche und zwar ja durchaus auch ein paar größere Büsche neben der Straße sind. Und außerdem wächst zwischen dem Sand auch immer mal wieder ein bisschen grünes Gras. Weiß nicht, ob man das Hupen gerade gehört hat, aber die Leute hupen immer noch die ganze Zeit. Ja, jedenfalls grünes Gras wächst in der Wüste so ein bisschen. Also April ist ein schöner Monat, wahrscheinlich um den Frühling in der Wüste auch zu genießen. Die grüne Wüste. Naja, es hält sich in Grenzen, aber ist nicht alles braun.
Ja, vor allem ist jetzt ja auch wieder mehr Sandwüste, ne? Es ist nicht mehr so erdig matschig, sondern schöner Sand. Das macht es auf jeden Fall auch angenehmer. Was das angeht hier mit Kurven und so, also jetzt, wo wir das hier aber aufnehmen und wenn ich nach vorne schaue, dann sieht man wieder den Horizont, wie er sich auf der Straße spiegelt. Also da geht die Straße nahtlos in den Horizont über. Da kann ich das jetzt nicht mehr so ganz bestätigen. Aber ja, vorhin war es tatsächlich ein bisschen kurviger noch. Guten Abend. Wir sitzen gerade auf unseren Campingstühlen vor unserem Zelt in der Wüste immer noch und beobachten gerade so ein bisschen den Sonnenuntergang, der tatsächlich relativ schön ist. Also der ganze Himmel, der ist so doch immer noch leicht bewölkt und die ganzen Wolken da jetzt in Richtung Westen werden gerade ziemlich schön rot von der untergehenden Sonne angestrahlt, die jetzt da hinter dem Horizont, erst hinter dem Gestrüpp und um uns herum und dann hinterm Horizont langsam verschwindet. Und ja, wenn jetzt die Sonne weg ist, wird es bestimmt auch gleich ein bisschen frisch werden und wir wollen dann schnell ins Zelt, aber die Aufnahme wollten wir jetzt noch schnell machen. Wir sind heute 116 Kilometer im Prinzip durch die Wüste gefahren. 150 ungefähr sind es jetzt noch bis Buchara. Und am Anfang war es noch so, ja, so leicht hügelig. Sanddünen, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber zumindest so ausgedehnte Hügel aus Sand überall. Und jetzt gegen Ende wurde es immer flacher. Dafür nahm aber die Höhe der Büsche so ein bisschen zu. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass wir hier eigentlich, ich weiß nicht, wir sind jetzt 500 Meter von der Straße oder so weg, aber ich denke, wir sind durchaus ganz gut versteckt von den Büschen, die hier so, also ich meine, das sind alles ziemlich trockene, knorrige Büsche, vielleicht ungefähr so hoch wie ich, also 2 Meter, also 1,90, wollen wir nicht übertreiben. Die dann so spärlich, ja nicht, also die sind ein bisschen grün, aber es ist kein Laub, ne? Das sind nur so ein paar Nadeln. Also man braucht auf jeden Fall schon so ein paar Buschreihen hintereinander und man sieht jetzt auch in 500 Meter Entfernung noch die LKWs so ein bisschen leicht hinter den Büschen durchfahren. Das heißt, ja, also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, hier ist immer noch Wüste, ne? Und wir sitzen jetzt hier auch im Sand, aber ja, es ist nicht mehr ganz so trostlos und hässlich, wie es noch vor Choresmien, westlich von Choresmien war.
Trägt ja auch ein bisschen dazu bei, dass die Temperatur so angenehm ist. Endlich mal eine Wüste, wo es tagsüber nicht zu heiß ist und nachts nicht zu kalt. Und auch der Wind war heute angenehm. Der war sogar so leicht, aber angenehm kühlend noch. Und jetzt abends nicht so stark, dass man sich nicht vors Zelt setzen kann.
Ja, im Vergleich zu Rub al Khali in Saudi-Arabien und zur Strecke da in Kasachstan ist das hier, diese Wüste hier, der reinste Kindergeburtstag. Ne? Man hat auch irgendwie alle 30, 40 Kilometer irgendwie Restaurants, also so Raststätten, sag ich mal, am Straßenrand, so kleine, wo man sich verpflegen kann. Und ja, wie du sagst, Wetter ist super angenehm. Wind wird noch nicht, also wir hatten ein bisschen Rückenwind, aber es war jetzt nicht so ein Sturm, wie wir es sonst in der Rub al Khali und in Kasachstan immer hatten. Also das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir Glück haben mit dem Wetter, das kann schon sein, aber ja, und dann die vierspurige Straße, wo echt, ja, die LKWs sind nervig, aber es ist nicht so, also die haben eigentlich genug Platz zum Überholen und wenn man Glück hat, dann nutzen sie den auch und ja, den hupen sie einen halt an, Also jeder verdammte LKW hupt einen natürlich an und haut einem seine 12 Dröten ins Ohr, wenn er genau neben einem steht. Aber ansonsten ist es eigentlich ja relativ, also guter Beton, Decke und so, passt alles. Ja, Abendessen, was gab es zum Abendessen gerade?
Nudeln mit Tomaten, Knoblauch, Walnuss als Soße.
Tomatensoße?
Jein, aber mit frischen Tomaten.
Also sowas wie passierte Tomaten gibt es im Prinzip schon seit Georgien nicht mehr und wenn dann nur in ganz, ganz großen Supermärkten. Das heißt, alles, was die haben, ist so eine Art Tomatenmark. Das könnte man ab und zu mal noch nehmen. Ne? Das haben wir auch schon ab und zu genommen als Tomatensoße, wobei es nicht ganz so schlimm, nicht ganz so dicht ist wie das Tomatenmark, wie ich es jetzt aus Deutschland kenne. Deswegen ist es als Soße noch tauglicher als Tomatenmark in Deutschland. Aber das ist im Prinzip das Einzige, was man hier als Tomatensoße im Prinzip finden oftmals. Und nicht mal das haben wir jetzt eben zuletzt gefunden. Oder wenn, dann nur in einem Kiloglas oder so. Und deswegen haben wir jetzt praktisch oder hast du vor allem die überlegt, machen wir doch die Tomatensoße aus frischen Tomaten. Die haben wir nämlich tatsächlich gefunden hier in einem dieser Minimärkte. Ja, das sind wir jetzt also gerade noch am Verdauen. Tatsächlich ist aber nicht das Einzige, was wir vom heutigen Tag noch verdauen müssen. Denn als wir da vorher, tatsächlich war das auch wieder im Bereich, wo irgendwie mal nach 40, 50 Kilometern oder so mal wieder so eine Raststätte kam. Also wo so irgendwie zwei Cafés oder so Minimärkte am Straßenrand standen. Und dann sind wir da geradelt und ich sehe so, was wird das gewesen sein, 300, 400 Meter vor uns auf der linken Straßenseite, wie so plötzlich so eine riesige Sandwand über die Straße weht. Und also wirklich dicht und unglaublich viel Sand, also mehr als es eigentlich durch reinen Wind nur zu erklären gewesen wäre. Trotzdem habe ich mir nicht überlegt, ne, ist das irgendwie da irgendwie eine Megaböe gewesen an dieser Stelle? Oder ist da jetzt einfach nur irgendwie ein schwerer Laster da in den Sand reingefahren und fährt da irgendwie eine Sandpiste oder so weg von der Straße? Und dann aber irgendwann haben wir dann gesehen, wie einen ganzen Haufen Leute zu dieser Stelle hinrennen, aus der der Sand kam. Und da lag es dann natürlich relativ schnell nahe, dass da vermutlich ein Auto oder sowas unbeabsichtigt von der Straße abgekommen und in eine Sanddüne reingefahren ist. Ja, kurzer Einschub vielleicht an der Stelle. Wir haben aus unserer Hörerschaft jetzt im August 2024 nachträglich die Anregung erhalten, dass jetzt hier vielleicht an der Stelle eine Triggerwarnung angebracht sein könnte, denn wir werden jetzt im Folgenden doch relativ detailliert und genau beschreiben, wie wir den Unfall da dann miterlebt haben und was wir da so gesehen haben von dem Unfall und wem so etwas vielleicht zu schaffen machen könnte, so detaillierte Beschreibungen von sowas, der könnte jetzt gerne natürlich auch einfach auf das nächste Kapitel springen, um das zu übergehen.
Genau, also wir sind dann näher gekommen, also wir waren wie gesagt noch ein paar hundert Meter weg und als man dann nah war, hat man dann auch gesehen, da lag halt ein Auto verkehrt rum, dann so 10 Meter neben der Straße, also da geht es die Böschung runter in den Sand und in die Büsche und auf der anderen Seite wieder so ein bisschen hoch auf so einen Sandhügel und da lag dann eben ein Auto auf dem Dach und wie gesagt, das sind schon einige Leute hingerannt und haben wohl auch schon Leute aus dem Auto gezogen. Wir sind dann auch mal hingefahren und dachten, vielleicht können wir irgendwas helfen mit unserem Erste-Hilfe-Set oder irgendwas, was wir gelernt haben in irgendeinem Erste-Hilfe-Kurs. Aber ich meine, die Leute haben im Grunde schon alles gemacht, was wir hätten auch machen können. Sie haben da 3 Kinder tatsächlich aus dem Wagen gezogen. 2 davon, also alles Mädchen. 2 davon nur verletzt mit Wunden. Die eine im Gesicht hatte eine blutende Wunde, aber beide waren auf jeden Fall bei Bewusstsein. Bei der dritten, ja, fürchte ich, war es nicht so ganz so gut.
Ja, ich glaube, die Jüngste, die war vielleicht so 10 Jahre, würde ich mal schätzen. 6 bis 10 Jahre, der schien es irgendwie noch am besten zu gehen, hatte ich irgendwie das Gefühl. Der hat man jetzt optisch nicht so viel angesehen. Und dann gab es die Älteste, was wird die gewesen sein? 16 vielleicht. Die irgendwie blutverschmiert im Gesicht war und auch das Bein irgendwie gehumpelt hat und da irgendwie auch ein bisschen Blut an der Hose hatte, aber ansonsten auch bei Bewusstsein und so. Und die wird schon irgendwie klarkommen oder durchkommen, sage ich mal. Und dann gab es eben noch die dritte, die war so zwischen den beiden anderen, würde ich sagen, vom Alter. Und die hat dann irgendwie einen Mann weggetragen vom Auto und dann habe ich irgendwie so halb das Gesicht gesehen. Irgendwie habe ich, das sah irgendwie aus wie eine Mumie für mich schon fast. Also ich weiß nicht, Das sah echt übel aus. Und sie haben dann auch, also der Typ hat sich dann auch irgendwie über sie gebeugt, geschaut, ob sie atmet. Dann angefangen halbherzig mit irgendwelchen Reanimationsversuchen. Dann aber auch relativ schnell wieder aufgehört. Wir standen da ein bisschen rum dann halt auch, weil ich meine, wir haben, viel helfen konnten wir auch nicht. Ne? Wir hatten halt eine Wasserflasche in der Hand, weil ich irgendwie gesehen hatte, dass da eine am Anfang mit einer halben Liter Wasserflasche irgendwie da hingerannt ist und dachte ich, na gut, das, keine Ahnung, das könnten wir auch noch beisteuern, sage ich mal, falls es hilft, aber ja, da waren dann auch schon so viele Leute, die hatten alle Wasserflaschen, wussten aber auch nicht so recht, was sie damit tun sollten und ich glaube auch unser Erste-Hilfe-Set war da, ich meine, es haben ja dann auch Autos und so weiter angehalten, die ja wahrscheinlich auch irgendwie einen Verbandskasten und so dann hatten, das heißt, ja, da ging dann relativ schnell, dass da 30, 40 Leute dann um den Platz rum waren und dann, ja, habe ich mich dann, ich meine, wir wollten im ersten Moment nicht einfach vorbeifahren, als wäre nichts gewesen, aber zu dem Zeitpunkt war da dann schon so viel los, dass wir halt auch irgendwie dachten, ja gut, als Schaulustige müssen wir jetzt hier auch nicht hierbleiben und dann sind wir letztlich weitergefahren, was halt auch krass war, es war halt das ganze Gepäck und so, die hatten wahrscheinlich auch Gepäck auf dem Dach und so, wie sie es hier öfter hatten, das war total verstreut überall, der Kofferraum war offen und auf einem Radius von 20 Metern, würde ich sagen, 20, 30 Metern lag überall das Zeug verstreut. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob sie die Leute wirklich aus dem Auto rausgezogen haben oder ob die nicht von selber aus dem Auto rausgefallen sind bei dem Unfall.
Angeschnallt waren sie wahrscheinlich nicht.
Würde mich nicht unbedingt wundern, wenn sie nicht angeschnallt gewesen wären hier in Usbekistan, ja. Aber ich weiß es nicht, vielleicht. Das ist natürlich jetzt Spekulation. Ja, also auf jeden Fall sehr unschön. Und führt einem halt auch nochmal für Augen so ein bisschen, dass halt auch für uns, wie wir auf dem Fahrrad unterwegs sind, ganz sicher nicht irgendwelche, was weiß ich, Szenarien von irgendwelchen Überfällen nachts im Zelt oder Skorpionstichen, also jetzt gerade hier in der Wüste soll es wohl auch ab und zu mal Skorpione geben, die nicht ganz ungiftig sind, aber oder keine Ahnung, irgendwelchen Fantasien davon, dass man in Russland ins Gulag gesteckt wird oder was weiß ich, das ist halt alles irgendwie Pillepalle, was die Gefahr für uns angeht im Vergleich zum Verkehr. Ich meine, da hätten wir ja auch gerade fahren können, wo der irgendwie von der Straße abgekommen ist oder so. Und ja, vielleicht hätten wir schon auch nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs machen sollen, bevor wir auf die Tour gegangen sind. Ne? Wir haben es ja noch irgendwie überlegt, aber wie es dann halt immer so ist, ist es dann doch auch irgendwie lästig und kostet Geld und macht man dann halt irgendwie doch nicht, aber ja, in dem Fall hätte man wahrscheinlich auch nicht helfen können mehr, wenn man bei ihnen gemacht hätte, aber
ja, alles mit stabiler Seitenlage und Reanimation hat ja der Typ da schon gemacht bei dem Mädchen, da hätten wir auch nicht viel weitermachen können. Da kam dann ja auch noch ein Polizist, der dann noch die Ambulanz gerufen hat. Da mehr hätten wir auch nicht machen können.
Ja, immerhin haben wir ja so, weiß ich nicht, ein paar Dutzend Kilometer, 20 Kilometer oder so vorher tatsächlich eine kleine Ambulanz an der Straßenrand gesehen, die vor so einem Häuschen geparkt hat, als wäre das so eine kleine Ambulanzstation hier mitten in der Wüste, weil nach Buchara wären es halt irgendwie 200 Kilometer oder so gewesen von dem Ort. Das dauert natürlich dann ein bisschen, aber ich hoffe, dass die dann wenigstens ein bisschen schneller dort vor Ort war. Ja. Also ja, mal eine etwas betrüblichere Geschichte heute Abend, die nehmen wir jetzt erstmal mit ins Zelt.
Nachdem wir den Einspieler am Abend aufgenommen hatten, hatten wir noch so 2 Tage, die wir noch durch die Wüste fahren mussten. Oder es hat dann 2 Tage gedauert, weil wir dann eben nicht mehr so guten Rückenwind hatten wie die ersten Tage, sondern dann auch richtig Gegenwind hatten wieder. Also eigentlich der erste richtige Gegenwind so richtig seit Georgien. In Kasachstan und im Westen Usbekistans hatten wir so die Taktik aufgenommen, nur dann zu fahren, wenn wir keinen Gegenwind hatten. Am besten, wenn wir Rückenwind hatten. Aber die Taktik ist hier jetzt nicht so ganz aufgegangen. Also mussten wir da auch wieder mit so 10, 11, 12 km/h ein bisschen gegen den Wind ankämpfen, obwohl es sonst eigentlich recht flach war. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Aber immerhin hat die Wüste schön geblüht am Rand, wenn man das so sagen kann. Also so ein paar Blümchen sind tatsächlich gewachsen. So richtige große gelbe Blumen sind dann aus dem Sand hervorgeschossen. Das sah ganz cool aus eigentlich. Und schließlich haben wir es dann doch eben noch nach Transoxanien aus der Wüste, aus der Kyzylkum-Wüste wieder heraus geschafft. Transoxanien ist dann eben der Bereich im Osten Usbekistans, wo es wieder so ein bisschen oasenmäßig ist, also wo es wieder kultiviert wird, wo wieder Flüsse sind und mit dem Wasser dann das Land bewirtschaftet wird.
Aber bevor wir dazu kommen, auch zu Bucharer dann, der ersten großen Stadt, die wir uns dort dann angeschaut haben, vielleicht noch ein kleines Thema aus dem Nähkästchen, ein kleines Thema aus der Kategorie, weiß ich nicht, banale Tricks, auf die man eigentlich hätte schon früher kommen können, auf die ihr Hörer wahrscheinlich auch alle schon lang gekommen seid, aber wir irgendwie ein bisschen länger gebraucht haben. Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, dem es weiterhilft. Und deswegen dachte ich, erzähl mir da mal ein bisschen davon. Und das Ganze betrifft das Thema Sonnencreme. Also so spätestens seit Riva jetzt hier wieder im Frühling/Sommer fahren wir wieder in T-Shirt und kurzer Hose, weil es wieder endlich wieder warm genug ist. Aber da wir halt davor immer in dicken, eingemummelten Jacken und so weiter rumgefahren sind, waren wir natürlich noch überhaupt nicht braun und entsprechend war Sonnencreme nötig. Und jetzt gibt's ich habe hier mal drei verschiedene Tricks aufgeschrieben, wie man mit dieser ja an sich eher ein bisschen nervigen Sonnencreme ein bisschen besser umgehen kann. Gerade jetzt auch, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist und vielleicht nicht so viel Zugang zu Wasser hat, wie jetzt hier in der Wüste. Und Trick 1, da sind wir, glaube ich, schon letzten Sommer oder so mal drauf gekommen, ist, dass es total praktisch ist, sich mit dem Handrücken einzucremen, also nicht mit den Handflächen. Wenn ich jetzt irgendwie am Bein Sonnencreme verteile, mache ich es mit dem Handrücken, nicht mit der Handfläche. Dadurch bleibt nämlich meine Handfläche sauber und ich muss die nicht waschen. Oder wenn ich sie nicht waschen kann, ist die dann nicht versifft, nicht schmierig. Also meine Handfläche bekommt eigentlich beim Eincremen dadurch kein Sonnencreme ab. Super Sache. Man spart sich das Händewaschen nach dem... Ich meine, selbst Sonnencreme kriegst du ja selbst einfach nur mit Wasser teilweise nicht gescheit weg, weil das eben so fettig schmierig ist. Und das war für mich eine Revolution, eine Mega-Entdeckung. Dieser Trick.
Ja, nur allein funktioniert es wahrscheinlich an Stellen wie Nacken und so nicht ganz so gut, aber zu zweit geht schon.
So, dann Trick Nummer 2. Der betrifft jetzt das Abwaschen am Abend zum Beispiel. Also wenn wir halt irgendwie abends zelten wollten oder so, dann möchte man je nachdem die Sonnencreme ja wieder abwaschen, damit man nicht, weiß ich nicht, Schlafsack oder alles, was man anfasst oder mit dem Handrücken vielleicht drankommt oder so, dann versifft durch die Sonnencreme. Und also ich muss zugeben, ich habe tatsächlich meistens dann tatsächlich nur die Handrücken und noch ein bisschen die Unterarme abgewaschen, weil beim Rest habe ich ja den Schlafanzug an, der dazu da ist, den Schlafsack zu schonen. Und in der Wüste hatten wir jetzt nicht so viel Wasser, dass wir da irgendwie einmal komplett hätten duschen können. Aber zumindest mal die Handrücken habe ich mir dann wieder von der Sonnencreme abgewaschen, weil damit kommst du halt dann schon irgendwie mal an Taschen, an Schlafsack und so weiter dran. Alles andere ist ja von Stoff bedeckt, so. Und um die Hände abzuwaschen, haben wir früher, wenn wir jetzt nicht irgendwie einen Wasserhahn hatten, aber in der Wüste hatten wir das ja nicht, normalerweise halt dann einfach das Wasser aus unseren Flaschen benutzt und haben dann Flaschen Wasser aus der Flasche über die Handrücken dann oder über die Hände geleert. Und das ist natürlich nicht so leicht zu regulieren. Dann schwappt mal mehr raus, schwappt mal weniger raus, kommt gar nichts und so weiter. Und um dieses Problem zu lösen, bist du vor allem, Belinda, jetzt auf die Idee gekommen, wir können ja einfach den Deckel von, zum Beispiel vor allem funktioniert es gut mit der Isolierflasche, mit der Thermosflasche, halt nur so halb aufschrauben. Und dann kann man wirklich tatsächlich, je nachdem, wie halb oder nicht halb der Deckel eben geöffnet ist, wie weit der zugeschraubt ist, ziemlich gut eigentlich den Strahl aus der Wasserflasche regulieren. Dann ist der auch sehr stetig und eben sogar ein bisschen regulierbar. Funktioniert eben, wie gesagt, besonders gut mit der Thermosflasche. Und im Prinzip könnte man das jetzt auch zukünftig so zum Waschen von Gemüse und so weiter so machen. Weil auch da haben wir halt früher einfach immer Wasser aus der ganzen Flasche rübergekippt. Und das war halt weder stetig noch regulierbar. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Und es ist wirklich erstaunlich, dass man da nach erst fast 2 Jahren auf einer Fahrradtour überhaupt draufkommt. Wie gesagt, wahrscheinlich macht ihr das schon alle seit Anbeginn der Zeit so. Und dann, der Trick Nummer 3 ist vielleicht so ein bisschen der schwächste der Tricks. Tatsächlich habe ich es dann meistens so gemacht, dass ich dann meine Handrücken mit der Serviette oder was Ähnlichem oder Klopapier oder so abgetrocknet habe. Dann sind zum einen die Handrücken wieder trocken oder die Hände sind trocken und ich kann weitermachen mit Zelt aufbauen oder was weiß ich, ohne Sachen nass zu machen. Und dann habe ich mit diesem so angefeuchteten Taschentuch, Serviette, Klopapier oder sowas dann mein Gesicht noch abgewischt von der Sonnencreme. Dadurch musste ich mir kein Wasser über den Kopf kippen und trotzdem hatte ich eben praktisch ein Feuchttuch mir selbst zusammengebastelt und konnte dann mit diesem selbstgebastelten Feuchttuch noch mir ein bisschen die Sonnencreme aus dem Gesicht abwischen. Ja, und mit diesen 3 Tricks würde ich sagen, dass für mich zumindest das Thema Sonnencreme deutlich weniger unangenehm ist, als es in the old days war, bevor ich oder wir oder du auf diese Ideen gekommen sind.
Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass deine tollen Tricks vor allem jetzt relevant sind, wo wir halt nicht einfach überall natürliches, sauberes Wasser zur Verfügung haben. Ich meine, in the old days, zumindest mal in der Türkei, in Georgien, auf dem Balkan, war es zumindest so, dass man alle Nase lang, also weiß ich nicht, alle Dutzende Kilometer zumindest mal immer so eine Bergquelle oder einfach einen sauberen Fluss hatte, wo man dann abends, wenn die Sonne langsam schon schwächer wird zum Beispiel und man kommt da vorbei, dann habe ich halt früher gedacht, ah, kann ich mir da jetzt ein bisschen Wasser von diesem Fluss nehmen oder benutzen, um dann schon mal die Sonnencreme abzuwaschen wegen den 10 Kilometern, die wir da noch fahren, dann bin ich schon mal sauber für später oder so. Oder man zeltet sogar an dem Platz, wo man einen Fluss hat oder wo man so eine tolle Bergquelle hat oder sonst was. Kann man auch immer schön alles abwaschen dort, hat einen Strahl, der rauskommt mit unendlich viel Wasser im Grunde und kann da immer auffüllen, selbstständig, wie viel man will. Und tatsächlich jetzt nicht nur in der Wüste in Usbekistan, sondern komplett in Usbekistan und auch schon in Kasachstan, in Russland eigentlich auch schon, war es jetzt halt so, dass wir unsere Flaschen immer nur mit Trinkwasser aufgefüllt haben, als wir bei Leuten, Restaurants oder sonst was gefragt hatten oder als wir im Hotel waren. Also wir haben eigentlich nie jetzt so eine schöne Bergquelle gefunden, wo auch es gab keine Berge oder so, wo jetzt Wasser rausgesprudelt ist. Und wenn es hier mal Kanäle oder Flüsse gab, wie in den Amudaya, dann waren die halt so versifft, dass du damit eigentlich nicht mal dein Geschirr spülen willst. Das heißt, so Zugang zu natürlichem, sauberen Wasser hatten wir hier eigentlich nie. Und wenn man halt immer bei Leuten fragen muss, bei Restaurants, ob man die Flaschen auffüllen kann, dann macht man das natürlich auch nicht gerne alle paar Dutzend Kilometer oder sonst was, sondern nur dann, wann man es braucht und vor allem auch, wenn man es fürs Trinkwasser braucht, und dann muss man ein bisschen sparsamer damit umgehen.
Ja, vor allem, weil die einem ja dann meistens jedenfalls auch kein Waschbecken zeigen, wo man selbst auffüllt, sondern man gibt denen die Flaschen, die kommen mit den vollen Flaschen zurück und das möchte man natürlich dann nicht irgendwie übermäßig ausnutzen und 10 Flaschen ihnen hinstellen.
Ja, das ist schon Luxus von überall dort, wo man Berge hat, nehme ich an. Mal schauen, ob das dann auch wieder kommt, wenn wir eben weiter im Osten dann wieder Berge haben, selbst in Usbekistan, oder ob das tatsächlich eher so ein Türkei-Georgien-Balkan-Luxus war. Aber wo es Berge gibt, gibt es eigentlich zumindest mal sauberes Wasser aus Flüssen, aber vielleicht sogar so Quellen, wo man sogar sauberes Trinkwasser auffüllen kann.
Ja, kommen wir zur Stadt Buchara oder auch Buxoro. Vielleicht ist es manchen eher unter dem Namen Buxoro ein Begriff, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass man es eher Buchara ausspricht und nicht Buxoro. Man liest tatsächlich häufig, dass es eben nicht Buchara geschrieben wird, sondern eher Buxoro auf irgendwelchen Landkarten. Selbst der deutsche Wikipedia-Artikel trägt den Titel Buxoro. Ich vermute, dass das daran liegt, dass das so ein bisschen angelehnt ist an die kyrillische Schreibweise, denn das kyrillische X wird eben ausgesprochen und das kyrillische O wird jedenfalls manchmal auch als A ausgesprochen und deswegen ist man wohl irgendwie, hat man das von den kyrillischen Schreibweisen einfach abgeschrieben und hat das Ding dann Buxoro geschrieben, aber ja, man spricht es halt Buchara aus. Ja, also wir werden auf jeden Fall in Zukunft immer Buchara sagen, aber manche Touristen oder so, die kennen die Stadt vielleicht eher unter Buxoro. Ja, jedenfalls haben wir jetzt hier in der Stadt endlich vielleicht, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Hauptroute der Seidenstraße erreicht. Die verläuft nämlich hier durch die Stadt und ja, Buchara ist neben Samarkand, wo wir dann in ein paar Tagen hinfahren werden, noch wahrscheinlich die bekannteste Seidenstraßenstadt Zentralasiens. Die Altstadt von Buchara ist auch UNESCO-Weltkulturerbe und ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal kurz Wikipedia, also den Buxoro-Artikel auf Wikipedia zitieren. Dort steht: Buchara ist eines der besten Beispiele einer mittelalterlichen islamischen Stadt in Zentralasien, deren städtische Struktur weitgehend intakt geblieben ist. Mit Ausnahme einiger weniger Überreste aus der Zeit vor den Mongoleneinfällen unter Genghis Khan und unter Timur zeugt die Altstadt vor allem von der Städteplanung und Architektur der Schebaniden-Zeit seit dem frühen 16. Jahrhundert. Das heißt, so die ältesten Gebäude, die kommen eben so aus dem 9., 10. Jahrhundert, zum Beispiel so ein relativ reich verziertes Mausoleum, das in so einem Stadtpark so ein bisschen am Rande der Altstadt steht. Das ist tatsächlich ein bisschen was Besonderes, denn eigentlich dürfen Gräber im Islam nicht verziert werden anscheinend oder jedenfalls nicht die Mausoleen, aber hier ist es eben wohl trotzdem gemacht worden und das macht es ein bisschen speziell. Außerdem auch die Mak Oki Atori Moschee. kommt eben aus dieser sehr frühen Zeit, 9. bis 10. Jahrhundert, und die liegt tatsächlich heute auch ja, so ungefähr 6 Meter unter dem Straßenniveau in so einer, ja quasi in so einer Grube drin. Also man kann da so runter gucken und kann man unten auf die Moschee gucken und praktisch das Dach der Moschee, wo auch so ein paar kleinere Kuppeln sind, die liegen dann quasi so auf Straßenniveau. Und dann gibt es eine relativ alte Madrasa. Was Madrassas sind, siehe letzte Episode 51, da haben wir das ja ausführlich erklärt. Die kommt wohl so eben dann aus der Timuridenzeit. Was Timur war, dazu werden wir in der nächsten Episode ein bisschen mehr dazu sagen, beziehungsweise David wird uns ein bisschen was erzählen. Jedenfalls, das ist eben so 15. Jahrhundert ungefähr, dass diese relativ alte Madrasa gebaut wurde. Und dann gibt es aber eben halt auch noch einen ganzen Haufen Madrassas, die dann auch aus späterer Zeit sind, so aus dem 16. Jahrhundert. Außerdem auch noch Moscheen oder überkuppelte Basargebäude, Teppichbasar, Schmuckbasar und so weiter. Eben jetzt hier aus dieser Zeit, also aus dem 16. Jahrhundert. Das größte Bauwerk in Buchara ist wahrscheinlich die Zitadelle, die den Namen Ark trägt. Da weiß man wohl nicht so ganz genau, wann die erbaut wurde ursprünglich. Die meisten Gebäude im Innern der Zitadelle stammen aus dem 18. Jahrhundert. Insgesamt ist die schon ziemlich imposant, einfach durch diese unfassbar massiven Festungsmauern, also die Außenmauern, die verlaufen nicht einfach senkrecht nach unten, sondern von oben nach unten so leicht nach außen geneigt. Und auch die Türme in der Mauer sind jetzt nicht irgendwie ja, relativ dünne Zylinder, sondern richtig dicke bienenstockförmigen Türme, die eben nach unten einfach sehr viel dicker werden, als sie oben sind. Und dadurch wirkt das einfach wahnsinnig wuchtig und absolut unzerstörbar. Das Ganze ist dann auch noch 20 Meter hoch, also schon wahrscheinlich doppelt so hoch wie die Stadtmauern von Khiva. Und also weiß ich nicht, als ich da zum ersten Mal davor stand, habe ich schon gedacht, boah, okay, das ist, da möchte ich nicht reinkommen müssen, ohne dass der da wohnt, mich reinlässt. Also jetzt auch mit Ramburg und so weiter, ich glaube, da kriegst du diese Mauern nicht so ohne weiteres kaputt.
Ja, markant sind auch so Teiche, die es hier überall gibt, so rechteckige Teiche, wo die Wände aber nicht senkrecht runtergehen zum Wasser, sondern so eigentlich eine Treppe bilden, steile Treppenstufen, die dann runtergehen, bis man ans Wasser gelangt. Die sind aus massiven Sandsteinblöcken gefertigt und das Wasser kommt dann eben über den Kanal rein, der quer durch die Stadt läuft einmal. Und früher dienten diese Teiche dann eben der Wasserversorgung der Bevölkerung. Daher vielleicht auch die Treppen, damit man runterlaufen kann und sich das Wasser holen kann, egal wie hoch der Wasserstand gerade ist. Teilweise liegen die Teiche auch vor einer Moschee und da wurden sie dann eben auch zur rituellen Reinigung vor dem Gebet genutzt, wie es eben im Islam der Fall ist. Da muss man sich ja immer Hände, Füße, Gesicht und so weiter reinigen vom Gebet. So wie zum Beispiel auch bei der Bolo-Hovus-Moschee.
Ja, Hovus bedeutet tatsächlich auch Teich, also das ist praktisch der usbekische oder persische ursprünglich, glaube ich, auch Begriff für Teich. Bolo Hovus Moschee bedeutet Kinderteich und das heißt, diese Moschee ist praktisch nach dem Teich benannt. Das heißt, die Moschee ist jünger als der Teich. Der Teich ist älter als die Moschee. Die Moschee wurde 1712 erbaut und besteht aus so einem Hauptraum mit Kuppel. Der Hauptraum ist so 27 mal 20 Meter groß. Und einem Vorbau, der 42 mal 10 Meter groß ist. Das heißt, der Vorbau ist deutlich breiter als das eigentliche Kerngebäude, das dahinter liegt. Und dieser Vorbau ist auch ziemlich hoch. Also von der dahinterliegenden Kuppel, die eben auf dem Hauptraum der Moschee thront, sieht man eigentlich nichts, wenn man auf der Seite vorne vor der Moschee steht, wo eben in die Richtung, wo dieser Vorbau vorgebaut ist. Also eigentlich sieht man da nur diesen Vorbau. Von der Moschee eigentlich sieht man nichts, die dahinter steht. Dieser Vorbau ist auch sehr, sehr markant und wirklich wunderschön. Der ist nach vorne komplett offen. Das heißt, die komplette Vorderwand fehlt und man kann auf voller Breite praktisch in diesen Vorbau hineinschauen. Man könnte es quasi alternativ vielleicht auch nicht als Vorbau, sondern eher so als sehr großer, überdachter Eingangsbereich bezeichnen. Es ist aber eigentlich wohl kein Eingangsbereich nur, sondern die Sommermoschee. Das bedeutet, im Sommer betet man eben draußen im offenen Vorbau und im Winter betet man dann im Inneren des Kerngebäudes. So dieses Sommer-Winter-Moschee ist irgendwie auch was, das gibt es auch noch an anderen Stellen, auch bei irgendeiner Madrasa oder so habe ich das irgendwo mal gelesen, jetzt hier in Buchara, dass da irgendwo was stand von wegen, ja, die hat halt da eine Sommermoschee und da eine Wintermoschee, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber womöglich ist es dort dann auch so, dass dann die Wintermoschee irgendwie halt im Inneren eines Gebäudes ist und die Sommermoschee betet man dann irgendwie an frischer Luft.
Ich meine, das war sogar bei fast allen der Fall. Da stand irgendwie, wenn man reingeht in die Madrasa, links kommen dann die Klassenräume und rechts ist die Wintermoschee. Wo die Sommermoschee ist, stand nicht dabei, aber die ist wahrscheinlich dann im Innenhof oder vorne dran.
Ja, und das Dach jetzt dieses Vorbaus, also jetzt hier wieder von der Bulohovus-Moschee, das ist dann auch entsprechend hoch, ne? Sonst könnten wir die Kuppel dahinter sehen, aber nein, das Dach ist 12 Meter hoch, wird von 20 12 Meter hohen geschnitzten Holzsäulen getragen. Einige davon stehen dann auch schon etwas schief, also man sieht, die gut 300 Jahre, die diese Moschee alt ist, die sind auch nicht ganz spurlos an diesen Holzspitzen vorbeigegangen, auch wenn ich nicht weiß, ob die mal irgendwann nachträglich nochmal neu gemacht wurden, aber jedenfalls so ganz gerade stehen die teilweise nicht mehr, aber noch halten sie offensichtlich das Dach, das übrigens auch aus Holz besteht und ja entsprechend sehr, sehr reich und bunt verziert ist. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, vor allem auch speziell. Also sowas ist eine Art von Gebäude, eine Art von Architektur, die ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe, die sich wirklich von allen Moscheen, die ich sonst so gesehen habe, auf dieser Reise oder auch sonst in meinem Leben, doch einfach sehr, sehr deutlich unterscheidet. Und das ist ja mal ganz nett, weil häufig, ne, wir haben es gesagt in der letzten Episode, die Madrasas, die sehen halt irgendwie alle gleich aus und dann ist es schon mal ganz nett, mal was zu sehen, was mal ein bisschen anders aussieht. Das ist dann durchaus erwähnenswert. Es gibt noch eine andere Besonderheit bei dieser Moschee, und zwar das Minarett. Das wurde erst 1917 erbaut und diesem Moscheekomplex hinzugefügt. Das ist tatsächlich kleiner als die Moschee. Also kleiner als diese 20 Meter, als dieses 20 Meter hohe Vordach praktisch oder von diesem Vorbau. Das hat man irgendwie auch nicht so oft, dass das Minarett kleiner ist als die Moschee. Also steht praktisch einfach nebendran, nicht irgendwie oben drauf, sondern einfach nebendran, ist aber kleiner. Ja, normalerweise sind die Minarette von Moscheen größer als die Moschee selbst. Hier nicht.
Das Wahrzeichen der Stadt ist allerdings ein Minarett, das Kalon-Minarett. Das ist ein Turm aus Ziegelstein, der 50 Meter hoch ist. Der wurde 1127 erbaut. Und das ist damit auch das Minarett, das damals dann das größte in Zentralasien geworden ist und was eben von dem einen Khan in Khiva übertrumpft werden wollte, von dem Kaltaminur, das dann eben nicht fertig gebaut wurde, was wir in der letzten Episode erzählt hatten. Das Minarett in Bukhara, das Kalon-Minarett, das ist nicht bunt, das ist einfach nur Sandfarben. Aber trotzdem ein bisschen verziert an der Turmfassade dadurch, dass die Ziegelsteine, aus denen der Turm aufgebaut ist, verschieden angeordnet sind und sich da so ein Muster ergibt. An sich steht das Minarett auch frei auf einem großen Platz und der Platz wird dann begrenzt auf der einen Seite durch die Moschee, zu dem das Minarett gehört, und auf den anderen beiden Seiten von zwei wieder so prachtvollen Madrasas.
Ja, wobei diese Moschee auf den ersten Blick von der Madrasa oder von den Madrasas eigentlich kaum zu unterscheiden ist. Ne? Zumindest hat sie auch eben dieses große, imposante, diese große, imposante rechteckige Torfassade mit einem Spitzbogendurchgang darinnen. Übrigens, diese riesigen rechteckigen Torfassaden, die hatten wir ja auch ausführlich eben in der letzten Episode in Khiva beschrieben. Da hatten wir aber versäumt, noch dazu zu sagen, dass die Dinger auch einen Namen haben, diese charakteristische Architektur. Die heißen nämlich Pishtak. Und solche Erker, die eben dann bei Madrasas meist in Spitzbogenform in diese Pishtaks eingelassen sind und die dann da eben in dem Fall halt auch immer so ein Tor haben und den Durchgang, den Eingang in die Madrasa bilden, die heißen Iwan. Das scheinen zwei relativ wichtige Begriffe zu sein, die wir vielleicht beim letzten Mal noch hätten erwähnen sollen, ist hiermit nachgereicht.
Ja, zurück zum Kalon-Minarett von Bukhara. Damals, als Chinggis Khan hier eingefallen ist und Bukhara zerstört hinterlassen hat, hat er aber den Turm verschont, weil er angeblich so beeindruckt gewesen sein soll davon. Deshalb ist es eins so der ältesten Bauwerke, die jetzt noch stehen, so ungefähr, wie sie damals standen zumindest.
Ja, dieser Turm, dieses Kalon-Minarett, das diente allerdings damals, seiner Zeit, sag ich mal, wohl nicht nur als Minarett, sondern auch als Wachturm und als weit sichtbarer Orientierungspunkt für die Karawanen der Seidenstraße, die damit dann praktisch erkannten, wo Bukhara liegt, damit sie die Stadt auch nicht verfehlen. Also quasi sowas wie eine Art Leuchtturm, würde ich vielleicht sagen. Und außerdem auch als Richtstätte. Das bedeutet, zum Tode verurteilte Menschen wurden wohl noch bis ins 19. Jahrhundert hinein dann in einen Sack gesteckt und vom Kalon-Minarett hinuntergeworfen, 50 Meter, und ja, dann wohl auf diese Art und Weise hingerichtet.
So, jetzt, wo sich jeder ein Bild von Bukhara ein bisschen machen kann, naja, zumindest von den Sachen, die man sich da anschauen kann, wollen wir nochmal so ein bisschen einen Vergleich mit Chiva ziehen, abgesehen davon, dass es in Chiva diese Teiche nicht gab zumindest. Hier in Buchara ist die Altstadt halt nicht speziell komplett abgekapselt und von der modernen Stadt abgetrennt hinter seiner eigenen Stadtmauer, sondern hier ist halt alles durcheinander gewürfelt so ein bisschen. Man hat die Altstadt oder die Altstadtgebäude so ein bisschen in der modernen Stadt integriert, wo dann auch in Gässchen noch Leute leben oder Guesthouses sind. Gut, Guesthouses gab es in Chiva auch, aber halt nicht andere Leute, die da leben und kein Guesthouse haben im Normalfall. Und es gibt auch keine spezielle Altstadtmauer um die Altstadt, die das so komplett trennt vom Rest. Und hier hat man dann halt ein bisschen Gebäude, was eine Ruine ist, was zerfallen ist und nebendran ist dann halt eher ein neues Gebäude, sowas. Außerdem wurde natürlich nicht die komplette Altstadt wieder schön von den Sowjets neu aufgebaut, sondern man hatte hier tatsächlich sehr alte Gebäude, die schon ziemlich zerfallen sind, mittelalte Gebäude, teilweise natürlich auch sehr restaurierte Gebäude, aber man hat schon eine Mischung von allem. Und so steht halt neu und altes und lokales und historisches so ein bisschen nebeneinander insgesamt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, was du letztes Mal gemeint hattest, dass Chiva so eine Art Seidenstraßen-Disneyland für die Touris ist, weil so schön alles dann auf einem Platz aufgebaut ist, wo dann nur die Touristen reinkommen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass hier deutlich mehr Trubel ist als in Chiva. In Chiva waren halt so ein paar Touris und als wir da waren, auch nicht zu viele, meiner Meinung nach. Hier ist jetzt kompletter Trubel. Halt einerseits natürlich sehr viele Locals, also Einheimische, die auch rumlaufen, auf ihren Markt gehen, da halt durch die Stadt laufen, weil es ihr normaler Weg ist, weil es ja alles so ein bisschen verteilt ist. Andererseits aber halt auch viel mehr Touristen, habe ich das Gefühl. Vielleicht, weil es nicht so abgelegen ist wie Chiva, was jetzt eher weiter im Westen liegt, durch diese Kyzylkum-Wüste vom restlichen bewohnten Teil Usbekistans so ein bisschen getrennt ist. Vor allem habe ich aber auch das Gefühl, dass hier viel mehr nicht-westliche Touristen rumlaufen. In Chiva hat man oft Leute gesehen, die so ähnlich aussahen wie wir. Also entweder Leute aus dem Westen oder aus dem westlichen Teil von Russland vielleicht, keine Ahnung. Und hier habe ich das Gefühl, sind viel mehr auch usbekische Touristen oder auch russische Touristen eher aus dem mittleren Russland. Ich kenne die Leute, zentralasiatische Touristen könnte man sagen, aber auch iranische Touristen haben wir jetzt schon kennengelernt in unserem Gasthaus tatsächlich. Türkische Leute waren hier. Also es ist viel mehr durchmischt an Touris, habe ich das Gefühl. Und dadurch halt auch viel trubeliger in der Stadt. Und es gibt einen Haufen Kinder auch viel mehr. Also es wurden Hüpfburgen hier und da aufgebaut, auch auf dem Hauptplatz, wo dann so eine alte Matratze direkt nebendran steht. Es gibt auch wieder so einen großen Park mit Riesenrad und sonst was, wie es in jeder Ex-Sowjetstadt eigentlich auch gibt. Und es ist so ein Trubel, als wir am ersten Abend im Restaurant waren, da war alles eigentlich voll besetzt und dann Eisbuden nebendran und dies und das. Also das deutlich mehr wie in Chiva und in der Hinsicht fand ich, ist es schon ein bisschen mehr in Disneyland als Chiva, weil es einfach so trubelig ist und mit den Kindern und viel mehr Zeug, was verkauft wird. Ich meine, auch in Chiva haben sie so Touri-Läden gehabt und Zeug verkauft, aber hier ist es noch viel mehr und viel trubeliger auch. Es kann aber sein, dass wir da ein bisschen Pech haben mit der Zeit so ein bisschen, weil wir jetzt gerade hier sind, wo Ramadan vorbei ist und dann gibt es ja das Fest des Fastenbrechens. Das heißt, es kann sein, dass da einfach viel lokaler Tourismus auch ist oder islamischer Tourismus, wo die jetzt halt zu ihren Feiertagen einfach hier hingehen und Buchara ist ein tolles Ziel dafür. Vielleicht ist es gar nicht so trubelig an anderen Tagen.
Ja, ist mir jetzt gar noch so spontan eingefallen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so gerade was die islamische Geschichte, diese ganzen Gelehrten, die dann auch an den Madrassas und so weiter unterrichtet haben, dass da Buchara halt schon auch nochmal irgendwie ein anderes Gewicht hat als Chiva. Ist so ein bisschen mein Eindruck, dass da auch, keine Ahnung, man hat ja die Mausoleen von den islamischen Heiligen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Insofern könnte ich mir natürlich schon auch gut vorstellen, dass auch hier auch noch ein bisschen mehr der islamische Tourismus, hast du ja auch gesagt, Türkei, Iran, vielleicht auch die Araber, die Reichen, die hierher kommen oder die anderen muslimischen Länder in Zentralasien, dass da Buchara schon nochmal ein bisschen eine größere Anziehungskraft hat als Chiva, wenn man jetzt so die wichtigen islamischen Köpfe und Ereignisse in der islamischen Geschichte sich anschaut, hat da wahrscheinlich mehr in Buchara stattgefunden als in Chiva. Und das andere, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass ja, mehr Trubel und so weiter, vielleicht auch mehr Verkaufsstände als in Chiva, aber die Leute hinter den Verkaufsständen waren immer noch im Prinzip genauso zurückhaltend wie in Chiva, was das Anlabern und so weiter angeht. Also man kann da wirklich einigermaßen entspannt durch diese überkuppelten Basare, von denen ich vorhin gesprochen habe, laufen und man wird nicht gefragt, ob man einen Teppich kaufen möchte und man muss nicht sagen, nein, wir sind Radfahrer, Radfahrer kaufen keine Teppiche.
Und dich freut es ja auch, dass es hier viel mehr Eisstände gibt als in Chiva.
Ja, stimmt, ja. Passt ja auch super jetzt zum Wetter hier. Also ist ja auch wieder ziemlich heiß gewesen gestern, 28 Grad. Wird jetzt wieder ein bisschen kühler. Regnet teilweise auch ein bisschen, aber gestern war es jedenfalls 28 Grad und da ist sehr angenehm, dass man alle 50 Meter sehr günstiges Speiseeis erwerben kann.
Nach dieser Meldung aus Buchara haben wir die nächste Zwischenmeldung dann vor Ort aus dem Zelt zwischen Buchara und Samarkand aufgenommen. Die Oasenlandschaft, in die wir da jetzt wieder nach Buchara reingefahren sind, aus den ganzen Feldern und Siedlungen, die sich da aneinander reihen, die verläuft in so einem großen Bogen von Buchara nach Samarkand, also so ein Halbbogen nach Nordost. Und wir haben den Bogen aber ein bisschen geschnitten, also sozusagen eine Abkürzung, aber ob es wirklich so viel kürzer war von der Strecke, weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir nochmal aus diesem Oasengebiet, aus diesem bewirtschafteten und bewässerten Gebiet rausgefahren. Und da war der Übergang auch wieder sehr plötzlich, als die Felder aufgehört haben. Aber die Landschaft dahinter war nicht total ausgetrocknet oder sandig oder sonst irgendwas, sondern viel grüner. Also man muss dazu sagen, es hatte auch, als wir in Buchara im Gasthaus waren, sehr viel geregnet. Und als wir da eben jetzt durch die Landschaft gefahren sind, gab es zwar wieder nur so kleine Büschchen, aber auch viel Gras ist gewachsen. Die Büsche waren alle grün, es hat auch ein bisschen geblüht hier und da. Und es gab auch immer wieder so größere Pfützchen, kleine Seen zwischendurch am Wegesrand.
Aber was natürlich nicht gab, waren irgendwie Bäume oder sowas, sondern es war schon so ein, ja, so wie so ein grüner Teppich, der sich über den Boden gespannt hat. Also auf jeden Fall sehr dichter als jetzt irgendwie das bisschen Grün, die paar Grashalme, die wir noch in der Kösulkom-Wüste schon gesehen hatten. Aber jetzt auch nicht besonders hoher Bewuchs, abgesehen von den paar Büschchen, sondern es war wirklich wie so ein grüner Teppich, der sich einfach von der Straße bis zum Horizont, zu Beginn war es ja auch noch relativ eben, sodass man weit sehen konnte, sich da eben so erstreckt hat. Also wir waren jetzt ein bisschen raus aus diesem Oasengebiet, aus dieser Oasenlandschaft, aber wahrscheinlich würde man das jetzt hier nicht mehr unbedingt als Wüste bezeichnen. Also ich jedenfalls würde sagen, so sieht für mich keine Wüste aus und womöglich auch geografisch, dann ist das vielleicht auch gar keine Wüste mehr.
Ja, im Gegensatz zu der Kösulkom-Wüste vor Buchara, das war auf jeden Fall eine Wüste. Hier bin ich mir jetzt auch nicht sicher,
ob man die Landschaft noch als Wüste bezeichnen würde. Ne? Ja, ja, schön war, dass wir da wirklich dann eine relativ einsame Straße hatten, eben dadurch, dass wir aus dem besiedelten Gebiet ja so ein bisschen rausgefahren sind, wieder in die, naja, Pampa im Sinne von, dass halt da keine Leute mehr gewohnt haben. Entsprechend ja, einsame Straße, wenig Verkehr, sowas hatten wir eigentlich ja nicht. Seit Ewigkeiten eigentlich, wenn ich es mir jetzt so überlege. Also jedenfalls nicht über mehrere Dutzend Kilometer hinweg, weil wir halt immer nur die großen Straßen gefahren sind, durch die Wüsten und die Steppe in Kasachstan so, weil es halt nichts anderes gab. Und hier war jetzt mal wieder eine richtig schöne kleine Straße, wenig Verkehr durch eben diesen grünen Teppich.
Aber usbekische Verhältnisse, also keine so besonders doll asphaltierte Straße, sondern auch einige Schlaglöcher und Zeug.
Ja, es stimmt, mit den Inlinern hätte ich sie nicht fahren wollen. Die war auch extrem rau, die Straße einfach. Also mit den Inlinern, Inline-Skates definitiv nicht zu empfehlen. Mit dem Fahrrad ging es, aber ich meine, man konnte dann auch dadurch, dass dann wenig Verkehr ist, die Schlaglöcher auch immer so ein bisschen umfahren. Und ja. Was wir dann allerdings dann auch noch hatten, war Regen. Wir hatten es ja, also du hast ja gerade schon gesagt, in Buchara hat es geregnet. Das haben wir natürlich schön im Gasthaus ausgesessen. Das hat dann eigentlich auch ganz gut gepasst zeitlich. Aber einen Regentag hinter Buchara haben wir dann doch auch noch abbekommen. Es war aber gar nicht so schlimm, weil wir leichten Rückenwind hatten. Und dadurch hat der Regen eigentlich fast gar nicht gestört. Der kam halt dann nur von hinten und dadurch ja peitscht er dir nicht ins Gesicht, sondern halt nur auf den Rücken, wo man ihn halt kaum spürt, wenn man da die Regenjacke anhat. Und man fährt trotzdem relativ entspannt aufgrund des Rückenwinds halt einfach nach vorne weiter. Muss sich nicht so gegen den Regen, gegen den Wind gegen den nassen Sturm kämpfen. Und da muss man jetzt vielleicht auch nochmal kurz die letzte Episode referenzieren, wo wir ja behauptet haben, oder ich vor allem rumgejammert habe, dass immer, wenn es regnet, der Wind dann mit dem Regen von vorne kommt. Also Wind beim Fahrradfahren kommt ja sowieso immer von vorne, wenn man kein Glück hat. Aber wenn es dann regnet, dann kommt er wirklich ganz immer von vorne. So war ja mein Ton von gestern. Und jetzt könnte man natürlich sagen, als Hörer könntet ihr jetzt natürlich sagen, ja, siehste, war wohl doch ein bisschen übertrieben, was du uns da in der letzten Episode erzählt hast, ist doch nicht immer ganz so schlimm. Ich würde eher sagen, jetzt haben wir mal gesehen, wie schön das ist, wenn beim Regen der Wind von hinten kommt. Das macht es nur umso schlimmer, dass sonst der Wind beim Regen immer von vorne kommt. So.
Ja, also beim Fahren war der Regen weniger ein Problem. Einziges Problem ist an dem Tag, wo es eben wirklich den ganzen Tag durchgeregnet hat. Also es hat gar nicht so stark geregnet, aber es hat den ganzen Tag durchgeregnet. Da haben wir morgens eben oder in der Nacht zuvor gezeltet. Hat morgens angefangen zu regnen, schon bevor wir aufgewacht sind. Das heißt, das Zelt war morgens nass. Wir haben es eingepackt und Außenzelt war natürlich komplett nass beim Einpacken. Und da ist natürlich die Frage, wie baut man das Zelt abends dann wieder auf, möglichst, dass nicht alles komplett nass wird. Auch wenn der Untergrund total nass und matschig ist, sowieso, wenn das Überzelt total nass ist und dann tropft es rein, weil das Innenzelt natürlich nicht dicht ist, sondern Fliegengitter überall hat. Und dann muss man noch die ganzen nassen Taschen mit ins Zelt holen. Und wenn es dann noch währenddessen regnet, macht es auch nicht einfacher und so weiter. Und ja, tatsächlich hatten wir das Glück in dem Sinne dann, dass bei der Mittagspause, als wir ein überdachtes Plätzchen vor irgendeinem Gebäude gefunden hatten, wo wir eigentlich erstmal nur Mittag essen wollten, kamen da auch ein paar Leute vorbei und haben uns eingeladen, doch ins Haus zu gehen. Die hatten da so einen komplett leerstehenden Raum drin, der auch so ein bisschen dreckig war, vererdet auf dem Boden und so. Und da konnten wir dann schön unser Zelt auslegen zum Trocknen und konnten da dann tatsächlich auch später noch übernachten. Also wir sind da dann noch ja, den ganzen Nachmittag und die Nacht geblieben.
Ja, das heißt, wir haben da quasi so den halben Regentag noch ausgesessen. Und ja, es war ganz interessant dann, als nachmittags dann doch mal so ein bisschen zwischendurch auch mal aufgeklärt hat und wir dann hinten raus sind aus dem Haus. Da haben wir tatsächlich seit langer, langer Zeit mal wieder Berge gesehen, die dann da doch erstaunlich nah an diesem Haus dran standen. Also als wir da mit dem Fahrrad zuvor noch zur Mittagspause hingefahren sind oder so, also die letzten Kilometer vor der Mittagspause, haben wir das gar nicht so wahrgenommen oder auch gar nicht so gesehen, weil es einfach zu bewölkt war und zu diesig vom Regen. Aber da hat es dann eben doch mal so aufgemacht, dass man die dann plötzlich gesehen hat. Und es war dann auf jeden Fall ein sehr erhebender Moment für uns, denn es waren ja tatsächlich die ersten Berge dieser Art für uns seit dem Kaukasus, also seit anderthalb Monaten und 2000 Kilometern. Die waren jetzt da irgendwie 800 Meter hoch. Also letztlich sah das dann eben so aus, dass dann da dieser grüne Teppich, von dem wir vorher gesprochen haben, dann immer so langsam angestiegen ist, dann eben in der Ferne und dann eben irgendwann in grau-braunes Gestein übergegangen ist, das sich dann eben zu diesen, ja laut Karte, so 800 Meter hohen Bergen aufgetürmt hat, die dann auch tatsächlich relativ spitz oben waren, weil es eben vor allem dann im oberen Bereich vor allem Gesteinsberge, Felsberge waren. Ja, das war eine schöne Überraschung für uns, das zu sehen. Nach dieser langen Zeit, Berge sind schon was Tolles.
Ja, war sehr hübsch auf jeden Fall auch am nächsten Tag, als wir dann weitergefahren sind und die Sonne dann rauskam und diese ganzen grünen Weiten mit den Bergen angestrahlt hat, war dann der Preis dafür, nämlich dass man mit den Bergen natürlich auch wieder Steigungen fahren muss, ganz akzeptabel, zumal die Steigungen nicht sonderlich steil waren. Und dann haben wir auch unseren ersten Pass wieder erklimmen müssen mit 600 Meter, jetzt nicht ganz so hoch, aber immerhin konnten unsere Muskeln sich langsam wieder dran gewöhnen.
Das heißt, wir durften die Berge nicht nur sehen, wir durften sogar drüber fahren.
Ganz genau und vor allem auf der anderen Seite wieder runterfahren. Und dann, nachdem man unten war, wiederum auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite des Tals in dem Fall, wieder ein bisschen hochfahren und wieder in die Hügel reinfahren. Und da befinden wir uns jetzt tatsächlich auch noch an unserem Zeltplatz heute. Also unseren ersten Pass haben wir heute Morgen erklommen. Und hier an diesem Zeltplatz, ja, ist jetzt alles ganz entspannt und einfach. Also man könnte es fast als Anfängerzeltplatz bezeichnen.
Ja, und das wirklich in jeder Hinsicht praktisch. Also es ist wirklich ein ebener, gerader, nicht besonders harter Boden. Die Heringe sind in diesen Boden wirklich butterweich hineingeglitten, aber sitzen jetzt trotzdem satt, sodass sie das Zelt auch schön wirklich spannen. Es gibt keinen Wind. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie das Zelt aufwendig abspannen oder irgendwie darauf achten, dass man auch schön windgeschützt, an einem windgeschützten Plätzchen das Zelt aufstellt. Wir stehen hier wirklich völlig frei auf diesem grünen Teppich und haben quasi einen Rundumblick, quasi 360 Grad. Ja, regnen soll es auch nicht, ist nicht angekündigt und es ist weder zu warm noch zu kalt. Schatten ist also auch egal, wir haben ja auch keinen Schatten, aber spielt keine Rolle, muss man sich nicht drum kümmern, denn in der Sonne ist es angenehm und im Schatten ist aber auch nicht zu kalt. Es sind wirklich einsame Weiten, also wenn hier irgendwie jemand auf uns zukäme, könnte man den schon kilometerweit vorher sehen. Das heißt, Menschen und auch jetzt die Straße ist auf jeden Fall weit genug weg, dass sie nicht stören. Die hört man zwar im Hintergrund ein bisschen, aber ja, eben leise genug, dass sie nicht wirklich stört. Es gibt nicht mal Stechmücken hier. Wir haben keine einzige Stechmücke jetzt hier gehabt. Das ist auch auf jeden Fall eine Seltenheit und dann zu allem Überfluss sind wir auch noch rechtzeitig angekommen, um hier wirklich alles in Ruhe aufbauen zu können und in Ruhe kochen zu können und jetzt sogar noch hier eben diese Aufnahme machen zu können.
Ja, so einen entspannten Zeltabend hatten wir lange nicht mehr, so einen entspannten Zeltplatz. Seit Georgien nicht mehr wahrscheinlich, also seit letztem Jahr nicht mehr, würde ich fast sagen. Die Plätze in der Kyzylkum-Wüste waren natürlich auch nicht unentspannt, aber wir kamen später an und ich glaube, wir waren viel näher an der Straße, die auch deutlich befahrener war, sodass es eigentlich so laut war, dass ich auf jeden Fall meine Ohrstöpsel gebraucht hätte. Hier ist eigentlich ganz ruhig, ein paar Vögel zwitschern in der Ferne. Die Straße, da fährt ab und zu mal ein Auto, sehr leise eigentlich.
Das Einzige, was man noch vorhin noch gehört hat, waren die Schafe blöken da. Ne? Die waren zwar auch relativ weit weg, aber die waren lauter als die Straße auf jeden Fall, wie die geblökt haben. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar noch am Anfang der Aufnahme so ein bisschen hört. Aber ich weiß nicht, seit die Sonne untergegangen ist, wenn wir jetzt hier aus dem Zelt schauen. Mittlerweile ist die Sonne auf jeden Fall untergegangen. Es wird jetzt immer dunkler draußen. Komischerweise haben da plötzlich dann auch die Schafe, vielleicht schlafen die jetzt, haben auch aufgehört zu blöken.
Wir auch bald. Gute Nacht.
Wir hören jetzt auch auf zu blöken, genau. Gute Nacht.
Ja, der einfache Zeltplatz, an dem wir den letzten Schnipsel aufgenommen haben, lag dann nicht mehr so weit entfernt von einer mal wieder etwas anderen Sehenswürdigkeit, die wir uns da vorgenommen haben anzuschauen. Und zwar die Samischsoy-Petroglyphen. Und zwar ist das ein Tal, im Grunde schon so, ja, so ein Canyon-Tal, wo man dann eben an den Canyon-Wänden noch 6000 Jahre alte Petroglyphen finden kann. Also Petroglyphen, das sind eben keine Felsmalereien, sondern Felseinritzungen, beziehungsweise eben Malereien, die in den Fels gemeißelt wurden und nicht drauf gemalt mit Farbe oder Kreide oder sowas. Tatsächlich hat man da auch manche wirklich noch gut erkannt, also sind teilweise noch gut erhalten. Daneben gibt es natürlich auch ein paar Gekritzel aus sicherlich den letzten 100 Jahren oder neuerer Zeit. Und insgesamt ist auch dieser Canyon eigentlich echt gut gewesen zum Zelten an sich. Also es gab schöne Bäume, die dann natürlich auch geblüht haben, richtig grün zu dieser Zeit, nachdem es auch geregnet hatte und so. Kleines Flüsschen, wo tatsächlich noch Wasser geflossen ist auch. Manchmal aber auch so ein paar flache Wiesen dazwischen. Aber überall war schon im Grunde jedes typische Plätzchen belegt an dem Tag, an dem wir kamen. Also überall Picknicker, also nicht irgendwelche Touristen tatsächlich. Wir waren, glaube ich, die einzigen Touristen da, aber einfach Einheimische, die da an dem Tag zum Picknick hingefahren sind. Das war wirklich alles voll Großfamilien, die da groß aufgebaut haben, ihren Grill mitgebracht haben, da gegessen haben, gesungen haben und vor allem auch die Musik so laut aufgedreht, sodass wenn man dann 50, 100 Meter nebendran Platz gefunden hätte, dass es halt auch recht laut geworden wäre. Und vor allem wäre man auch immer in Reichweite dieser Leute gewesen, die einen dann teils natürlich auch einladen wollten zum Essen, sonst irgendwas, aber uns war eben nicht so danach, dann inmitten von so einer Großfamilie auszuruhen. Und deswegen haben wir dann eben da nicht gezeltet. Trotzdem waren Selfies dann mit vielen der picknickenden Leute obligatorisch, also nicht für uns, sondern für sie, damit natürlich auch für uns, weil sie uns immer zum Halten oder rübergewunken haben. Und ja, letztendlich haben wir das Tal dann nach dem Anschauen der Petroglyphen wieder verlassen, sind wieder raus aus dem Canyon im Grunde, wieder zu den grünen Hügeln hoch, die eben über dem Tal hervorstehen. Und auf der Suche nach einem alternativen, schönen Platz zum Zelten, der vielleicht auch ein bisschen windgeschützt ist, haben wir auf Satellitenbildern dann so ein ausgetrocknetes Flusstal auch in der Gegend entdeckt und sind dann auf gut Glück mal über Feldwege dorthin gefahren. Und da hatte man dann, als man wieder ein bisschen runter eben in dieses Flusstal kam, nicht nur die saftig grünen Hügel, sondern erstmal in der Ferne auch noch rot leuchtende und runde Irthänge gesehen. Und in der Nähe hatte man dann eben so schöne violett schimmernde Blütenmeere zu den Füßen und alles schön geblüht. Also sah richtig hübsch aus. Und darauf dann gab es dann hier und da eine Schafherde oder eine Ziegenherde oder eine Kuhherde, an der man vorbeigefahren ist. Und dann ist man schließlich runtergekommen in dieses Flusstal, das hat tatsächlich auf keiner unserer Karten drauf war. Also da haben wir uns tatsächlich nur am Satellitenbild orientiert und wo der Weg uns dahin geführt hat. Und das war im Grunde ein ausgetrockneter Fluss, 2 Meter breit, gab aber auch Spuren von Autos und man konnte da einigermaßen drin fahren. Manchmal war es zu sandig, dass man schieben musste. Aber es ging noch einigermaßen und da haben wir dann ein richtig schönes, einsames Zeltplätzchen inmitten dieses ausgetrockneten Canyons gefunden, mit den Blumen und den grünen Wiesen nebendran. Nur ein paar Schildkröten gab es, aber das sind willkommene Nachbarn für uns. Tatsächlich war nämlich gegenüber von unserem Zeltplatz an der Steilwand des Flussbetts so eine kleine Höhle oder ganz viele kleine Höhlen und in einer davon ist dann eine Schildkröte verschwunden und später wieder rausgekommen. Ja, und an dem schönen Plätzchen konnten wir uns dann nochmal einen schönen Abend oder auch Nachmittag machen. Wir haben tatsächlich wieder früh gezeltet, denn danach wussten wir, dass wir, wenn wir weiterfahren, wieder die letzten 2 Tage vor Samarkand durch komplett bewirtschaftetes Gebiet fahren würden. Das heißt, wieder ein Dorf bzw. ein Feld am anderen und nirgends irgendwie ein schöner natürlicher Ort wie ein kleiner Wald oder sonst was, wo man sich zurückziehen kann. Also so wie es dann eben um Chiva herum in Choresmien auch wieder war. Wobei es auch Unterschiede zu dem Gebiet um Chiva gab, nämlich die Straßen waren im Schnitt besser. Also um Chiva herum waren die ganzen Straßen ja unter aller Sau, wirklich auch die großen, großen Landstraßen, sage ich mal. Und hier waren auch die kleineren Nebenstraßen auf jeden Fall von besserer Qualität, sodass man sich nicht so sehr ärgern musste. Es gab mehr Esel, die rumstanden und auch mehr Eselskarren, mit denen die Leute rumgefahren sind und, weiß ich nicht, Sachen transportiert haben, Getreide, Reisig, sonst irgendwas.
Ich würde sagen, von denen gab es hier mehr, als wir jemals bisher auf der Tour irgendwo in irgendeinem Land gesehen haben, oder? Die Eseldichte, so eine hohe Eseldichte wie hier, gab es sonst bisher noch nicht auf der Tour.
Ja, und die Kühe waren hier tatsächlich auch am Straßenrand festgebunden. Und haben von dort aus dann schön diesen einen Streifen Gras, der so zwischen Straße und Feld war, abgegrast. Und wie so oft sonst auch, waren auf dem Feld dann vor allem die Frauen mit der Handarbeit tätig, gebückt, haben Pflanzen eingepflanzt oder umgestochen und sowas. Und die Männer saßen wieder faul in ihren Traktoren und sind damit rumgefahren.
Ja, und die Traktoren, die sind durchaus auch relativ speziell und markant häufig, denn man sieht hier erstaunlich häufig Traktoren mit nur 3 Rädern. Das sind wohl Traktoren, wir haben ein bisschen recherchiert, vom Modell namens T28 und die haben eben 2 große Räder hinten, wie jeder normale Traktor auch, und vorne aber eben nur ein Vorderrad, das sich dann mittig unterhalb des Motors befindet. Grundsätzlich ist dieser T28 ein sowjetisches Traktormodell, aber insbesondere diese 3-rädrige Variante, die wurde wohl eben vor allem hier in Taschkent in einem Werk in Usbekistan gefertigt und montiert. Und die ist eben auch speziell für die Baumwollfelder Usbekistans ausgelegt worden. Also eben insbesondere dieses Feature, dass das Ding nur 3 Räder hat. Und das liegt eben wohl daran, dass Baumwollbüsche tendenziell etwas höher wachsen als andere Feldpflanzen. Oder auch vielleicht leichter knicken, wenn man drüber fährt. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie so ein Weizenfeld nehme, dann fahre ich halt mit meinem Traktor drüber und dahinter stellen sich dann die Weizenhalme wieder auf. Aber bei Baumwolle ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Und deswegen möchte man eben ja einen möglichst hohen Unterboden praktisch erreichen. Und wenn ich jetzt halt irgendwie vorne 2 Räder hätte, 2 kleine Räder wie beim normalen Traktor, dann wäre die Achse, würde dann halt über die gesamte Breite des Traktors relativ tief über dem Boden hängen und entsprechend dann halt die Baumwollbüsche abknicken. Und deswegen hat man sich halt entschieden, da nur 1 Rad vorne zu montieren. Dann habe ich einfach gar keine Achse Und damit gibt es praktisch auch nichts am Traktor, was so tief hängt, dass es die Baumwollbüsche abknickt, weil eben die Hinterradachse natürlich, dadurch, dass die Hinterräder ja deutlich größer sind als die Vorderräder, automatisch allein deswegen schon deutlich höher liegt. Das ist wohl der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist natürlich auch, dass ich mit so einem dreirädrigen Traktor einen deutlich engeren Wendekreis fahren kann. Und das führt wohl eben dazu, dass ich dann eben immer, wenn ich am Ende, also am Rand des Feldes ankomme, dann mit dem engen Wendekreis praktisch direkt wieder in die benachbarte Reihe an Baumwolle wenden kann und nicht immer was auslassen muss. Ja, also jedenfalls waren wir jetzt eben hier wieder in landwirtschaftlicherem Gebiet unterwegs und das ist natürlich dann auch wieder dichter besiedelt, relativ dicht besiedelt tatsächlich. Und angesichts dessen müssen wir jetzt nochmal ein Thema ansprechen, das so ein bisschen heikler, so ein bisschen schwieriger ist für uns jetzt hier, und das sind die Leute, die man dann in diesem dichter besiedelten Gebiet dann alltäglich so auf der Straße und am Straßenrand trifft. Das ist deswegen so ein bisschen schwierig, weil wir doch so ein bisschen, ja, ein bisschen ist gut, vielleicht teilweise auch wieder ein bisschen mehr, genervt sind, und das, obwohl halt eigentlich schon alle Leute total nett sind, die wir so getroffen haben. Aber es, also es ist halt so ein bisschen so, also stellt euch halt vor, ihr lauft durch irgendwie eine Stadt, eure Wahl, und jeder Zweite, der an euch vorbeiläuft in einer dicht bevölkerten Fußgängerzone oder so, grüßt euch. Und jeder Vierte will ein Selfie mit euch machen. So ein bisschen ist es halt hier in Usbekistan teilweise für uns gewesen. Also man verbindet ja diese Situation, dieses Gedankenspiel oder so, oft so ein bisschen mit, weiß was ich, mit Celebrities, die dann halt auch irgendwie keine Privatsphäre haben, weil sie überall erkannt werden und überall, wo sie auftauchen, dann irgendwie Tohuwabohu ist. Das Ding ist halt, bei uns sorgt halt allein das Fahrrad für diesen Status, dieses vollbepackte Fahrrad. Und dieses Fahrrad, das können wir halt nicht einfach so hinter Sonnenbrille und Schirmmütze verstecken. Wir können das nicht so einfach anonymisieren, und entsprechend haben wir da halt, ja, es ist halt echt ein bisschen schwierig, dem irgendwie zu entkommen und das Ganze zu verschleiern. Und also das Schlimmste, ich denke, da sind wir uns einigermaßen einig, ist auf jeden Fall das Hupen. Also wir hatten es schon mal in Episode 37 so ein bisschen erzählt damals, als wir den Gudauri-Pass gefahren sind. Aber eben hier ist es auf jeden Fall auch, gibt es auf jeden Fall auch einen guten Anlass, dieses Thema nochmal aufzugreifen jetzt hier in Usbekistan. Ich meine, es ist so, Autos sind aus Radfahrersicht halt sowieso schon eher so ein bisschen unangenehm, nervig, laut, vor allem wenn sie einen dann auch noch dicht überholen. Und wenn sie sich dann halt auch noch künstlich absichtlich lauter machen, als sie sowieso schon sind, dann ist das halt, kriegt man halt einfach die Krise auf dem Fahrrad. Und wir werden halt wirklich ständig angehupt. Meistens, das muss man definitiv sagen, jetzt nicht irgendwie böse, nicht im Sinne von hau ab von der Straße, geh mir aus dem Weg, sondern schon meistens freundlich zum Gruß. Und das kann dann, kann ein kurzes Antippen der Hupe sein, kann sein, dass irgendwie im Rhythmus gehupt wird. Oder teilweise wird halt auch einfach brachial während des gesamten Überholvorgangs einfach nur durchgehupt. Oder auch wenn die Autos uns entgegenkommen. Einfach halt, weiß was ich, die sehen uns 50 Meter vorher und hupen durch, bis sie uns 50 Meter nach hinten dran durchgehend überholt haben. Auch das kommt durchaus vor. Und wenn man halt da auf dem Fahrrad sitzt und das einfach ständig vorkommt, dann empfindet man halt auch jedes Hupen so ein bisschen so als Schreien nach Aufmerksamkeit von den Leuten. So, hallo, hier bin ich, habe ich gesehen, schön, dass ihr da seid, guckt zu mir, winkt mir zurück. Und weiß ich nicht, das ist halt, wenn das halt einfach jeder macht, macht einen das halt einfach wahnsinnig. Also teilweise wird man dann schon beim bloßen Anblick eines Autos genervt, das einem in der Ferne entgegengekommt, einfach weil man so ein bisschen schon Puls kriegt in der Erwartung, wird der jetzt wieder hupen oder nicht? Und das praktisch wird man schon frustriert von dem Auto, selbst wenn er noch gar nicht gehupt hat. Weiß ich nicht. Wir haben uns natürlich auch überlegt, was können wir da tun? Also wir haben schon irgendwie, mir sind durchaus schon auch Gedanken durch den Kopf gegangen, irgendwie Hupenverbotenschilder vorne und hinten am Fahrrad zu befestigen. Aber ich fürchte, dass sie dann halt irgendwie das so lustig finden oder so, dass sie dann nur noch mehr aus dem Häuschen sind und gerade extra deswegen uns anhupen und irgendwie, was weiß ich, unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Mittlerweile versuche ich tatsächlich, wenn es mir halt einfach zu viel wird, die einfach relativ konsequent zu ignorieren, die Huperei. jedenfalls dann, wenn wirklich nur gehupt wird, wenn sie dann zusätzlich auch noch irgendwie aus dem Autofenster, aus dem offenen Autofenster irgendwie rauswinken oder so, dann bringe ich es nicht über mich so richtig, das dann auch noch zu ignorieren, dann winke ich halt zurück, aber wenn wirklich einfach nur gehupt wird, dann können sie mich halt einfach mal und dann mache ich halt einfach gar nichts. Das Problem ist nur, das Frustrierende ist nur, man kann sie ignorieren, so oft man will und man kann sie noch so sehr ignorieren, sie lernen einfach nicht daraus. Wenn man beim einen Auto ignoriert und beim 10. Auto ignoriert, das 11. wird halt trotzdem wieder hupen. Dafür sind es einfach zu viele und man trifft nicht immer wieder die gleichen, ist klar, aber es verdeutlicht das Gefühl ganz gut, dass man hat, man ist so, ah, ich ignoriere den jetzt und vielleicht wird es dadurch besser, aber nein, natürlich bringt das halt letztlich auch nicht wirklich nachhaltig was. Und vielleicht ist dann dieser Stelle auch mal wieder ein ganz guter, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal draus zitiert haben im Podcast bisher, auf jeden Fall noch nicht so oft, jedenfalls mal eine ganz guter Zeitpunkt, um mal Felix Göpel zu zitieren aus seinem Buch mit dem Fahrrad zur WM. Der ist ja mit dem Fahrrad 2001 von Berlin nach Südkorea gefahren und hat ja dann ein ziemlich cooles Buch geschrieben. Für mich ist das Buch so ein bisschen so die Radreisebibel, weil es halt so ganz viele Geschichten sind über das Radreisen, was er so erlebt hat, die wirklich eine ganz gute Vorbereitung auch für mich waren auf das Thema Radreisen und ja, auf jeden Fall viele Aspekte beleuchtet werden, die man selbst dann auch wieder so oder so ähnlich halt erfahren hat. Und so ein Beispiel ist eben diese Huperei. Da schreibt er, in seinem Fall war das in China, aber ja, trifft jetzt auf Usbekistan in ähnlicher Weise zu, ich zitiere: Keiner der Fahrer lässt es sich nehmen, uns die Hupe seines Horns aus nächster Nähe ins Ohr zu jagen. Nicht ein Laster, nicht zwei Laster, nicht drei Laster, nein, jeder verdammte Laster beehrt uns mit seinem akustischen Signal. Ich hasse Hupen so abgrundtief, wie man etwas nur hassen kann. Was Kevin, also sein Kumpel, mit dem er da unterwegs war, und ich auf dieser Tour an Tröten haben einstecken müssen, reicht für mindestens 12 Leben. Das Schlimmste ist die völlige Hilflosigkeit. Ein weiterer Laster kommt von hinten herangebrettert. Innerhalb der Ortschaft unvermindertes Tempo. Als Tribut an die Sicherheit warnt der Fahrer die anderen Verkehrsteilnehmer mit getunter Hupe. Der Schub schickt mich fast in den Kies. Ich fluche und zeige dem Führerhaus meinen ausgestreckten Mittelfinger. Was macht der Typ auf dem Beifahrersitz? Im Vorbeifahren erkenne ich, wie er mir mit begeisterndem Grinsen seine beiden Mittelfinger zeigt. Resignation im Sattel. Er dachte, ich will ihn grüßen. Ja, und apropos grüßen, das ist dann das Nächste. Also es wird nicht nur per Hupen gegrüßt, sondern auch ja, Leute am Straßenrand winken oft einfach oder rufen Hallo oder solche Sachen. Das finde ich, oder ich denke, du siehst es auch so, Belinda, das finden wir deutlich weniger schlimm als das Hupen. Das ist meistens ganz okay, nett und dann winke ich auch gerne freundlich zurück. Vor allem natürlich, wenn es Kinder sind, dann ist es natürlich wunderbar. Wenn kleine Kinder da irgendwie am Straßenrand oder hinter ihrem Zaun im Grundstück irgendwie uns zurufen und winken, dann winke ich auch gern zurück und hoffe, dass sie sich da freuen. Und das freut mich dann natürlich auch. Und problematischer ist dann aber schon, wenn sie halt nicht nur winken und grüßen, sondern sie dann auch noch einen irgendwie zum Anhalten bringen wollen. Oder noch schlimmer, wenn sie irgendwie entfernt sind von der Straße und uns zu sich hin winken wollen. Und das kommt halt teilweise auch so häufig vor. Oder die Leute sind so weit weg von der Straße, dass wir es uns halt teilweise auch einfach herausnehmen, einfach weiterzufahren. Also teilweise winke ich dann halt auch einfach zurück und tue so, als hätte ich das Herwinken nicht als Herwinken verstanden, sondern einfach nur als grüßendes Winken. Muss halt dazu sagen, dass das auch nicht unbedingt angenehm ist. Also da habe ich dann schon auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die Leute sind ja nett und interessieren sich für einen und man fährt dann halt einfach weiter. Aber ja, wenn es halt einfach zu viel wird, also wir können nicht alle 500 Meter, alle Kilometer, selbst alle 30 Minuten oder alle 20 Minuten irgendwie anzuhalten. Das geht halt einfach nicht, das wollen wir einfach nicht. Und da kommst du auch total aus dem Fluss raus beim Fahrradfahren und kommst ja auch irgendwie nicht voran und kommst ja zu nichts mehr. Teilweise machen sie dann auch irgendwie statt dem Herwinken so eine Fotogeste. Da habe ich dann halt in letzter Zeit dann immer gesagt, ja, Foto, okay, und Daumen hoch, können gerne ein Foto machen. Aber natürlich wollen sie nicht einfach nur ein Foto von uns machen, sondern sie wollen ein Foto mit uns machen. Das heißt, sie wollen ein Selfie. Und das bedeutet, dass wir halt wieder anhalten müssen. Und auch da, ja, manchmal hält man dann halt an und macht halt ein Selfie mit ihnen und fährt weiter. Manchmal nehmen wir dann halt auch noch unsere Kameras raus, damit wir dann wenigstens auch ein Foto davon haben. Aber auch da, wenn es halt irgendwie, wenn der Typ zu weit weg war oder wir gerade zu schnell gefahren sind und zu sehr hätten bremsen müssen, dann, ja, dann tut mir das sehr leid für die Leute. Aber ich hoffe sehr, sie verstehen, dass wir halt da dann auch nicht immer anhalten können und wollen. Manchmal in solchen Situationen bekommen wir dann in Anführungsstrichen wenigstens noch was geschenkt. Zum Beispiel eine Granatapfellimo haben wir neulich geschenkt bekommen. Das hat irgendwie, war gar nicht schlecht. So ein süßes Softdrink mit Granatapfelgeschmack. Klingt mega nach Gummibärchengeschmack, aber ja, wir fanden das gar nicht so schlimm. Es war auch gar nicht so mega süß. Insofern, das war eigentlich ein ganz nettes Geschenk. Das klingt jetzt natürlich auch blöd, ne? Wir bemühen uns natürlich schon, Leute nicht danach zu beurteilen und zu bewerten. Das heißt also, wenn wir beurteilen wollen, wie sehr wir von ihnen genervt sein sollen oder eben, ob wir doch nicht von ihnen genervt sein sollen. Also wir versuchen diese Beurteilung nicht danach zu treffen, je nachdem, ob sie uns was schenken oder nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich auch zugeben, das fällt nicht immer leicht, die Leute nicht danach zu bewerten. Also teilweise ist es halt schon so, wenn man dann halt wieder angehalten wird und sich mit den Leuten unterhält und eigentlich lieber weiterfahren würde oder dann einfach halt irgendwie für ein Foto angehalten wird und dann noch eine Granatapfellimo geschenkt bekommt, dass dann da drängt sich einfach der Gedanke auf, ja, immerhin haben wir noch was geschenkt bekommen für die Aktion. Ich habe schlechtes Gewissen deswegen, ich schäme mich dafür, dass ich so denke, aber vielleicht ist es auch einfach ein bisschen menschlich. Ich versuche auf jeden Fall, diese Gedanken beiseite zu schieben und nicht so zu tun, die Leute nicht danach zu beurteilen. Aber ja, ich müsste auch lügen, wenn mir das immer gelingen würde. Natürlich muss man schon auch dazu sagen, dass unsere Reaktion auf Grüßen, sogar aufs Hupen, aber auch auf Grüßen von der Straße, also ob wir uns jetzt da freuen und freudig und glücklich zurückwinken oder ob wir einfach nur frustriert sind von dieser Sache, von diesen Grüßen, dass das halt schon auch immer stark davon abhängt, wie man so ein bisschen gelaunt ist. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und auch hier möchte ich Felix Göpel zitieren, weil er uns da, denke ich, auch so ein bisschen aus der Seele redet. In dem Fall jetzt war das ein Zitat aus der Zeit im Iran. Zitat. Wer das nicht erlebt hat, der kann es sich nicht vorstellen, wie es ist, von der halben Stadt gegrüßt zu werden. Denn das Grüßen beschränkt sich natürlich auf den männlichen Teil der Bevölkerung. An schönen Tagen, wenn der Wind einem zart in den Rücken drückt und leichte Gedanken die Fahrt versüßen, sind die orgiastischen Grußrituale eine schöne Sache. Dann träumen wir, dass die Menschen nur für uns auf die Straße gekommen sind. Dann ist das Hello Mister das anfeuernde Allee Allee auf unserer Tour. Dann scherzen wir im Vorbeifahren mit den Männern und schenken den Kindern Shakehands. Aber wehe, sie grüßen an den miesen Tagen, an denen der Wind von vorne weht und der Geist sich mit den schlechtesten Gedanken herumplagt. Dann wollen wir nichts als Ruhe, und die uns verfolgenden Rufe der fremden Männer sind schlimmer als Einsamkeit und Isolation. Dann setzen wir unsere grimmigsten Gesichter auf, in der vagen Hoffnung, zumindest die Schüchternen unter ihnen von einem Gruß in unsere Richtung abzuhalten. Das war jetzt im Iran, aber die Sache mit den Männern, dass es fast immer nur Männer sind, die grüßen, das gilt durchaus auch in Usbekistan. Wahrscheinlich nicht ganz so krass wie im Iran. Wir wurden durchaus hin und wieder auch mal von Frauen gegrüßt, aber die sind schon sehr viel zurückhaltender. Nicht nur, dass sie überhaupt seltener grüßen, sondern auch so ein bisschen in der Art und Weise, wie sie grüßen. Da steht keiner am Straßenrand und wedelt mit der Hand im Sinne von halt an, halt an, halt an, halt an, ich möchte mit dir reden. Sondern die grüßen halt einfach nur nett und dann kann man vorbeifahren oder, wenn man möchte, halt auch von sich aus irgendwie anhalten und sich mit denen unterhalten. Aber es ist nicht so penetrant, nicht so auffordernd, jetzt doch bitte für mich anzuhalten. Also da muss man schon sagen und dann häufig auch in den Gesprächen mit den Leuten und so, Frauen, muss ich zugeben, sind da schon in vielerlei Hinsicht so ein bisschen die angenehmeren Menschen im Vergleich zu Männern. Selbst ich als Mann, wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja ein Mann, muss das durchaus schweren Herzens eingestehen. Belinda grinst mich freudig an in dem Moment. Und es gibt noch so eine Sache, auf die ich ganz gern kurz eingehen würde. Und zwar sind das Einladungen zum Tee. trinken, die wir jetzt hier auch wieder ab und zu bekommen haben. Die sind ja vor allem auch eben, jedenfalls von unserer Tour jetzt, uns aus der Türkei bekannt. Dort wird man ja auch gerne mal vom Straßenrand mit einem kräftigen Chai, also Tee-Ruf, begrüßt und eingeladen, sich doch, doch einen Tee zu trinken mit den Leuten. Und dort in der Türkei war es dann halt häufig so, ja, die haben halt Chai gerufen, dann ist man entweder weitergefahren, hat gesagt, nein, danke, oder hat gesagt, ja, nee, passt eigentlich jetzt ganz gut, setzen wir uns hin, freuen wir uns. Und dann setzt man sich halt mit den Türken zusammen auf ein paar Schemel an den Tisch und dann trinkt jeder ein Glas Tee. Also man trinkt dann auch mit den Türken zusammen insbesondere ein Glas Tee. Und dann hat man seinen Tee getrunken und dann verabschiedet man sich wieder nett und dann fährt man weiter. In Usbekistan gibt es auch den Fall, dass man zum Chai eingeladen wird und mit den Erfahrungen aus der Türkei denkt man sich halt, ja, je nachdem, 10 Minuten Pause und ein Tee wäre jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, also warum nicht, Leute sind nett, kann man ja mal machen. Das Ergebnis ist dann allerdings im Gegensatz zur Türkei, dass das Letzte, was serviert wird, ist der Tee. Also das sieht dann halt eher so aus, man setzt sich dann an den Tisch und wartet. Und dann wird irgendwie erstmal trockenes Brot gebracht von den Leuten und dann werden getrocknete Aprikosen oder Rosinen gebracht und dann vielleicht noch gegebenenfalls eine Schüssel mit Nüssen oder mit eingelegten Kirschen und irgendwann dann vielleicht auch mal eine ganze Kanne Tee, die dann für ein Dutzend Gläser Tee reicht. Und das Ergebnis ist halt, dass halt irgendwie selbst nach 30 Minuten, die man dann da schon sitzt, fühlt es sich halt irgendwie immer noch zu früh an, um jetzt irgendwie ohne schlechtes Gewissen wieder aufzubrechen und weiterzufahren. Und naja gut, ich sag mal, wenn man das jetzt weiß vorher, was Chai hier bedeutet, nämlich dass dann einen ganzen Haufen anderes Zeug serviert wird, aber der Chai halt irgendwie ganz am Schluss erst kommt, nach einer gefühlten Ewigkeit, wenn man damit rechnet, dass man eigentlich nur einen Chai trinken möchte, dann passt es schon, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Aber die ersten ein, zwei Male, als wir das halt noch nicht so wussten, haben wir halt mit was anderem gerechnet und saßen dann halt da so ein bisschen auf glühenden Kohlen, weil wir halt eigentlich nicht so viel Zeit da verbringen wollten und dann uns aber auch nicht irgendwie mit gutem Gewissen dann halt einfach irgendwie abbrechen und weiterfahren wollten und konnten. Ja, also wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal betonen, was ich jetzt hier alles so gesagt habe, da könnte man ja denken, die Usbeken kommen irgendwie nicht so gut weg bei uns. Wir müssen auf jeden Fall nochmal betonen, dass wir nicht wirklich auch nur eine ernsthafte, schlechte Erfahrung gemacht haben mit den Leuten. Also niemand war wirklich irgendwie unfreundlich. Die Leute waren alle total nett. Es ist halt nur so, dass halt einfach jeder nett ist und jeder einen grüßt und das ist halt einfach in der Masse für uns einfach ein bisschen zu viel war teilweise. Und also ich meine, natürlich müssen wir auch sagen, wir schätzen die Gastfreundschaft der Leute definitiv wert auf unserer gesamten Tour, auch in Usbekistan. Und natürlich berichten wir entsprechend ja auch immer wieder im Podcast darüber. Haben wir ja auch die ganze Zeit so gemacht. Und natürlich sind die Begegnungen mit den Menschen, mit den Einheimischen auf jeden Fall eine sehr segensreiche Erfahrung auf dieser Reise, die uns auch sehr, sehr wichtig ist. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass sie für andere Radreisende wahrscheinlich noch wichtiger und noch zentraler ist als für uns. Also ich habe schon oft das Gefühl, wenn andere Radreisende so erzählen von ihrer Reise, warum sie auch mit dem Fahrrad unterwegs sind, was sie so erlebt haben, was ihnen so wichtig ist an der Reise, dann kommt schon für diese Leute sehr häufig an erster Stelle die Begegnung mit den Einheimischen. Das ist, so mein Eindruck, für ganz viele Radreisende wahrscheinlich sogar der wichtigste Antrieb überhaupt, ihre Reise so zu unternehmen. Und bei uns ist es schon nicht ganz so, wenn man ehrlich ist. Also da sind wir doch einfach, vielleicht auch einfach so ein bisschen eher so ein bisschen die Physiker, die etwas menschenscheueren Menschen, also die stereotypischen Physiker. Ich denke, also wie gesagt, ist schon auch wichtig für uns und so, aber ich denke, wir würden es auch machen, diese Reise, wenn wir keine Begegnungen mit Einheimischen hätten. Ich würde sagen, unser Antrieb Nummer eins ist, das sind schon eher so die schönen Landschaften. Also weiß nicht, die Felsformationen in der Wüste, die Berge im Kaukasus, die grandios abwechslungsreiche und schöne Landschaft in Baschlowani, hoffentlich jetzt auch bald der Pamir, etc. pp. Die Begegnungen mit Einheimischen, die sind schon auch wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass uns das komplett egal ist. Und die führen natürlich auch oft zu den verrücktesten und interessantesten Geschichten. Aber so, was den Antrieb für diese Reise angeht, da kommen sie halt doch vielleicht erst so an zweiter oder dritter Stelle. Ja, vielleicht ist es auch darin so ein bisschen begründet, dass wir vielleicht auch nicht ganz so gut mit den ganzen Freundlichkeiten, die wir jetzt oben einfach auch aufgeführt haben, in dieser Masse klarkommen als andere Leute. Also ich habe manchmal das Gefühl, andere haben da nicht so Probleme mit. Die sind vielleicht auch einfach von der Mentalität ein bisschen anders. Die sagen dann halt, ja, Chai, super, setze ich mich hin. Und wenn es dann 30 Minuten dauert, dann freuen sie sich, weil sie eben diese Erfahrung hatten. Und das tun wir auch ein bisschen, aber es ist einfach auch so ein bisschen in uns drin, dass wir halt eigentlich keine 30 Minuten Pause machen wollten an dieser Stelle und eigentlich weiterfahren wollten. Und da sind wir einfach so ein bisschen, wir sind da einfach so ein bisschen anders tief in uns drin. Und wir bemühen uns dann teilweise auch so ein bisschen, uns einzureden. Ah, war doch eigentlich super die Erfahrung, Leute waren super nett, war doch, wir haben doch eigentlich die Zeit und dafür machen wir das Ganze doch auch.
Ja, nee, aber darum geht's nicht unbedingt, meine ich. Also das Problem daran ist eher, dass man sich ein bisschen schlecht fühlt, wenn da dann noch mehr als Tee aufgetischt wird erstmal und man dann noch Nüsse und was zu essen kriegt und man sich da ein bisschen komisch bei vorkommt, während halt der Gastgeber gar nichts isst und sonst was und man durchgefüttert wird und man gleichzeitig auch dem nichts zurückgeben kann, weil man noch nicht mal seine Sprache spricht oder irgendwas und man sich nur sehr bröckchenhaft kommunizieren kann. Wenn man ein bisschen wenigstens dabei sich unterhalten kann, dann ist es nicht ganz so schlimm und ganz so komisch. Da kann man durchaus auch mal eine halbe Stunde zubringen, aber wenn man einfach nur sprachlos da rumsitzt, weil man eh nichts versteht und durchgefüttert wird, ist es schon ganz schön unangenehm.
Ja, das variiert natürlich auch sehr stark von Leute zu Leuten. Ne? Nicht nur, dass die Leute unterschiedliche Level an, gut, Englisch spricht sowieso keiner und Russisch können die meisten ganz gut und dann hängt es eher an uns, wie gut wir Russisch können, nämlich halt eben nicht so gut. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Leute sind sehr unterschiedlich darin, wie gut sie sich darin hineinversetzen können, dass der andere einen nicht so gut versteht. Und es gibt manche Leute, die dann halt wild gestikulieren und versuchen, wirklich einfache Sprache zu benutzen und dann funktioniert das Ganze auch ein bisschen besser und dann kann man auch wirklich durchaus entspannt und das Ganze auch interessant finden, da 30 Minuten oder eine Stunde sich mit den Leuten unterhalten. Und dann gibt es halt andere, die reden einen dann halt auf Russisch voll und man versteht kein Wort. Und dann irgendwann führt es halt irgendwie dazu, dass man halt nur schweigend einander gegenüber sitzt. Und das ist dann halt unangenehm. Das ist nämlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also um das Ganze mal nochmal abzubinden und abzuschließen, es ist nicht wirklich eine Kritik an, also ein bisschen weniger hupen könnten sie schon, aber ansonsten möchte ich die Leute nicht kritisieren. Ich wollte nur nochmal auch so ein bisschen unsere Einstellung so ein bisschen reflektieren, dass wir da teilweise schon ein bisschen frustriert sind, ein bisschen unsere Mühe haben mit den Leuten, obwohl sie alle nett und freundlich sind. Aber natürlich werden wir auch weiterhin hoffentlich, also wünsche ich mir natürlich auch viele nette Begegnungen mit Einheimischen haben und natürlich werden wir da auch weiterhin dann hoffentlich immer wieder im Podcast darüber berichten können.
Kommen wir schließlich zu Samarkand selbst, wo wir letztendlich eben angekommen sind. Samarkand ist eine der ältesten Städte Zentralasiens und auch die Seidenstraßenstadt schlechthin. Eigentlich die Stadt, die einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man an die Seidenstraße denkt und überhaupt eine Stadt kennt, die auf der Seidenstraße lag. Noch vor Buchara, also Buchara war ja auch sehr bedeutend. Aber Samarkand übertrumpft es dann nochmal. Und entsprechend ist es natürlich auch für Touristen eigentlich die bedeutendste Stadt Zentralasiens. Daher ist auch diese Stadt eben in unserem Logo vertreten. Samarkand war die Hauptstadt des Timuridenreiches im 14. und 15. Jahrhundert, das hier eben in der ganzen Region vorgeherrscht hat. Und viele monumentale Bauwerke der Stadt stammen eben dann noch aus dieser Zeit, sind noch erhalten bzw. noch zu einem gewissen Grad erhalten gewesen und wurden dann zur Sowjetzeit im 20. Jahrhundert wieder restauriert und aufgebaut, aufgehübscht. Und um das Timuridenreich, was das eigentlich so ist, wer dieser Timur eigentlich ist, nachdem das benannt ist, da wird es tatsächlich in der nächsten Episode drum gehen. Es wird so ein bisschen eine Spezialepisode, aber nicht so wie die Seidenstraßen-Spezialepisode. Also es wird einen geschichtlichen Hintergrund dazu geben, wo David uns wieder ein bisschen aufklärt, was es damit auf sich hat. Und außerdem teilen wir Samarkand so ein bisschen auf. Also heute in dieser Episode berichten wir eigentlich über alles, was nichts direkt mit Timur zu tun hat. Zum Beispiel Dinge, die erst später erbaut worden sind, nach dem Timuridenreich. Und in der nächsten Episode geht es dann eben um diese historischen Hintergründe und auch Bauwerke, Geschichten, die dann in gewissem Zusammenhang mit dem Timuridenreich und seinem Vermächtnis, seinem Direkten stehen.
Ja, man kann aber nicht über Samarkand reden, ohne über den Registan zu reden, den Registanplatz. Der Registanplatz ist seit jeher, jedenfalls seit es ihn eben gibt, also jedenfalls seit vielen hundert Jahren, sagen wir mal, der zentrale Platz der Stadt. Und er ist vor allem deswegen so berühmt, weil er eben auf drei Seiten von prächtigen Madrassas gesäumt wird. Also nochmal kurz zur Wiederholung aus der letzten Episode. Da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber geredet, was eine Madrassa ist. Und in zwei Worten, es ist eine islamische Bildungsanstalt, sowas wie eine Universität vielleicht halbwegs zu vergleichen. Und die älteste dieser drei Madrassas, die jetzt eben hier im Registan stehen, ist die Ulugbek-Madrassa aus dem Jahre 1420. Dazu, also zu dieser Madrassa, aber auch vor allem zu Ulugbek, werden wir nochmal ein paar mehr Worte verlieren, dann auch in der nächsten Episode. Und dann gibt es eben noch die beiden anderen Madrassas jetzt hier am Registanplatz. Die stammen beide aus dem 17. Jahrhundert, sind also deutlich jünger, gute 200 Jahre jünger. Das ist dann die Sherdor-Madrassa und die Tilakori-Madrassa. Die sind dann eben noch 200 Jahre später dazugekommen hier am Platz. Und ja, also alle drei dieser Madrassas sind wirklich riesige, monumentale, prunkvolle, alte Bauwerke, die eben auch wieder ja eben diese mit glasierten Fliesen in Türkis, Blau und Grün geschmückten Pishtaks haben. Also eben wieder diese gigantisch großen rechteckigen Fassaden vorne im Zentrum des Gebäudes. Und jedenfalls bei zwei von diesen drei Madrassas werden die dann auch noch von schmuckvollen Minaretten flankiert. Teilweise dann auch noch ergänzt durch türkise, bauchige Kuppeln, die dann noch oben auf dem Dach praktisch so leicht versetzt hinter dem Pishtak platziert sind. Und ja, also der Blick von der vierten, quasi dann unbebauten Seite auf dem Platz, der ist schon sehr ikonisch. Das ist so das typische Bild, was man im Kopf hat, wenn man an Samarkand denkt. Wenn man ein Bild von Samarkand im Kopf hat, dann ist es das, würde ich sagen. Und ja, jeder Tourist, aber vor allem auch jeder Radreisende, der jetzt irgendwie hier in Samarkand vorbeikommt, der macht eben hier von dieser vierten unbebauten Seite des Registanplatzes das berühmte Samarkand-Foto mit seinem Fahrrad, wo er dann eben vor diesem Platz mit den drei Madrassas im Hintergrund steht. Und natürlich haben auch wir uns das nicht nehmen lassen. Seht ihr in der Bildergalerie auf unserer Website, auf der Episodenseite zu dieser Episode. Wenn man einen Eintrittspreis von 5 Euro pro Person bezahlt, dann kann man den Platz auch betreten. Und man kann dann eben auch durch die Eingänge, die in diesen Pishtaks eingelassen sind, in die quadratischen Innenhöfe der drei Madrassas hineinlaufen. Und da sind dann eben halt auch wieder ringsrum auf allen vier Seiten praktisch diese sehr schmuckvollen Studentenzellen untergebracht, die wir auch schon in der letzten Episode zu Khiva im Detail beschrieben haben. Hat man dann eben ringsrum in der Mitte des Innenhofes dann teilweise auch so ein paar Bäumchen und so, ist eigentlich schon ganz nett gemacht auf jeden Fall.
Ja, also das Drumherum und das Aussehen wurde ganz hübsch gemacht, ganz hübsch restauriert, nur im Inneren, also so wirklich, wie es damals aussieht, kann man halt nicht mehr sehen, weil eben in den Studentenzellen heutzutage immer irgendwelche Shops sind, beziehungsweise in der einen Madrassa war dann mal noch ein Museum, wo irgendwelche Ausstellungsstücke gezeigt waren, irgendwelche archäologischen Überreste und so. Aber so richtig drin, wie es damals aussieht, davon sieht man gar nichts mehr natürlich.
Ja, stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ja, wenn man es jetzt vergleicht, ich meine, wir hatten ja damals, ich glaube in Khiva sogar schon gesagt, so kennst du eine Madrassa, kennst du alle, und so ein bisschen ne, der Tempeleffekt in China, wenn man den ersten Tempel sieht, dann ist man total begeistert und nach dem dritten hängt es einem zum Hals raus und man kann sie nicht mehr sehen, weil sie halt alle irgendwie gleich sind. Ist hier vom grundsätzlichen Architekturstil schon auch wieder so, dass die Madrassas jetzt nicht so anders sind wie die Madrassas in Bukhara und Khiva, aber man muss schon sagen, und es war vor allem schon auch beeindruckend, als wir da zum ersten Mal die in den Blick bekommen haben, als wir da zum ersten Mal diesen Platz gesehen haben, die sind im Gegensatz zu den Madrassas in Khiva und Bukhara schon deutlich mehr verziert. Also die Verzierung durch diese bunten Fliesen, die ist hier wesentlich üppiger. Das heißt, es ist nicht nur jetzt irgendwie ein kleiner Teil von diesen sonst relativ beigen, ockerfarbenen Backsteinfassaden mit bunten Fliesen verziert, sondern wirklich die komplette Front, wohingegen eben in Rima und Bucharas halt eben häufig so war, dass ja der vorherrschende Farbton schon irgendwie ocker war und dann so einzelne Elemente dann eben verziert waren mit Fliesen. Und hier eben, ja, ist praktisch wirklich die komplette Front von diesen Gebäuden, ist halt wirklich mit bunten, mit türkisen, grünen und blauen Fliesen verziert. Und also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, muss man sagen. Also man kann nicht sagen, dass wenn man die Madrassas in Rima und Bukhara gesehen hat, dass man dann die in Samarkand nicht mehr anschauen müsste. Das war schon nochmal beeindruckend, als man dann vor denen stand, obwohl man die anderen schon gesehen hat. Die sind hier schon nochmal deutlich prunkvoller. Speziell ist vor allem auch die Sher Dor Madrassa, denn die hat als einzige Madrassa eigentlich, die wir gesehen haben bisher in allen drei Städten, nicht nur so abstrakte Fliesenmuster, sondern Mosaike, die Tiger zeigen, also die wirklich konkret ein ganz bestimmtes Tier auch abbilden. Tatsächlich heißt Sher Dor, also der Name der Madrassa, übersetzt sich wohl auch als mit Tigern versehen. Und also es ist ja schon grundsätzlich so, dass im Islam Darstellungen von Menschen und aber eben auch von Tieren in Moscheen, aber jetzt wohl auch in Madrassas, jedenfalls unserer Erfahrung nach, was die anderen Madrassas angeht, verboten oder zumindest sehr, sehr unüblich sind. Und deswegen war ja eigentlich in allen Moscheen, in denen wir bisher immer waren, und eben auch in den Madrassas bisher, halt immer nur so abstrakte Muster zu erkennen. Also die waren nur mit abstrakten Mustern geschmückt, die nichts konkret abgebildet haben. Höchstens haben sie vielleicht mal noch so entfernt an irgendwelche Blumen- oder Pflanzenranken erinnert, aber jetzt eben niemals wurden irgendwie Tiere oder Menschen abgebildet. Also ich meine, der Kontrast zur orthodoxen Kirche ist natürlich da vor allem immens. Da stehen ja Haufen Heilige und was weiß ich. Also die Kirche ist ja bevölkert mit irgendwelchen Gemälden, die konkrete Szenen und Menschen zeigen und sowas gibt es im Islam halt nicht. Und eben aber auch nicht mal Tiere normalerweise. Und das war eben auch bei den Madrassas hier immer so. Aber jetzt hier bei dieser einen Madrassa ist es eben so, dass man tatsächlich da Tigermosaike relativ prominent vorne groß auf dem Pischtak eben drauf dargestellt hat und die stechen schon sehr deutlich heraus. Also da ist man ist das tatsächlich gar nicht gewohnt. Es wirkt fast ein bisschen unpassend und wirklich total überraschend, dass da plötzlich so Tiger sind, weil ja, würde man nicht mit rechnen, wenn man die ganzen anderen Madrassas nur gesehen hat. Und es ist tatsächlich auch diese Front von dieser Madrassa mit den Tigern, die, wenn man ganz genau hinschaut, in unserem Logo zu sehen ist, die haben wir da abgebildet. Und wie gesagt, wenn man ranzoomt, dann kann man theoretisch in unserem Logo auch die Tiger erkennen.
Ja, nach dem, was wir jetzt schon erzählt haben, wie doll und wichtig Samarkand denn so ist, ist es auch nicht überraschend, dass hier noch deutlich mehr los ist als in Bukhara, viel mehr als in Rewa. Überall rennen im Grunde Touristen rum, die Hauptattraktionen sind total überlaufen. Also wir hatten eigentlich immer Schlangen am Kassenhäuschen, wenn wir dann irgendwo rein wollten und ein Ticket lösen wollten. Es kostet tatsächlich auch alles Eintritt oder was heißt fast alles zumindest. Gerade so eben die Sachen, die Registern, was wir jetzt erwähnt hatten und die Dinge, die wir teilweise nächstes Mal noch erwähnen werden. Aber die Preise sind auf jeden Fall okay. Also du hast gesagt, 5 € hat dieses Registern gekostet, wo man ja in alle drei Madrassen dann rein konnte. Das geht, also die Lokalpreise tatsächlich sind noch deutlich günstiger. Also ich glaube, für usbekische Staatsbürger waren es nur so 30 Cent der Eintritt. Ist natürlich dann auch ein bisschen fairer. Die könnten sich sonst womöglich gar nicht leisten teilweise. Ja, insgesamt ist Usbekistan ja auch schon sehr günstiges Land, also gerade was das Essen auch angeht und auch die Hotelpreise gehen natürlich voll. Ja, aber trotz der ganzen Menschenmassen, die hier rumlatschen und sonst was, verläuft sich an manchen Stellen dann doch ein bisschen und es ist auch ganz hübsch gemacht an sich. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind so ein bisschen durch Fußgängerzonen oder auch Parkanlagen verbunden. Die Parks sind ganz gut in Schuss. Teils wurden auch schöne Blumenbeete eben angepflanzt. Und wir haben ja schon gesagt, wie alle die alten Gebäude dann schön wieder restauriert wurden und so weiter. Ist natürlich dann auch ein bisschen nicht so ganz authentisch. Also in Bukhara hatte man ja mal die ein oder andere Ruine, wo man auch gesehen hat, dass die so ein bisschen zerfallen ist und so. Und hier sind die meisten Sachen schon sehr gut rausgeputzt und wieder in Schuss gebracht worden, auf jeden Fall.
Also ich denke, so das Stadtleben zu dieser Zeit, das kann man sich in Buchara anschaulicher vorstellen als in Samarkand, so wie das Stadtleben vor 400, 500 Jahren so war. Dass so diese mittelalterliche Altstadt, dieses Flair, das kommt in Buchara einfach besser rüber. Hier sind es halt die einzelnen Hauptattraktionen halt fast schon mit den ganzen Leuten, die davor stehen, kann man es echt mehr als Attraktionen betrachten, als was weiß ich, historisches Gebäude. Und dazwischen sind halt Parkanlagen, was wunderschön ist, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Die liegen ja auch so ein bisschen auseinander, aber man kann da wirklich immer schön spazieren, das Ganze fußläufig erreichen. Aber so sah das halt niemals aus vor 500 Jahren.
Ja, und in Chiva war es dann ja nochmal anders, dass zwar auch alles neu aufgebaut wurde, aber da war halt nicht das Leben, wie es heutzutage in Usbekistan ist, dazwischen. Und dadurch ist es auf der einen Seite ja wirklich wieder ein bisschen authentischer, weil die Leute, die heute da leben, haben damals natürlich nicht drin gelebt, aber andererseits ist es halt auch dadurch eine Touri-Stadt, weil halt alles einfach nur so gekünstelt rausgeputzt ist. Also ja, die Bauwerke an sich sind zwar überall ähnlich in Chiva, Buchara, Samarkand, aber das Stadtbild ist halt doch komplett unterschiedlich dazwischen.
Und ja, wer zu viel vom ganzen touristischen Trubel von Samarkand hat, für den haben wir, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen als, es kam mir fast ein bisschen vor, als wäre das so ein bisschen Geheimtipp. Also gerade für Radfahrer, für Leute, die ein Fahrrad dabei haben, erschien es mir sehr geeignet. Und zwar Afrasiab, das ist so ein bisschen der Vorläufer der heutigen Stadt Samarkand, beziehungsweise eben auch der Vorläufer der Stadt während der Timur-Zeit von Samarkand, beziehungsweise dann halt auch entsprechend einfach der alte Name der Stadt Samarkand. Und das ist eben ein Gebiet von so einem Quadratkilometer Fläche ungefähr. Das ist heute eigentlich einfach nur eine unbebaute, grüne Wiesenfläche, leicht hügelig. Und nur so ein paar verwaschene Erdwälle deuten noch auf die ursprüngliche Bebauung hin, also eben auf die Stadt, auf die Gebäude, wie sie eben vor der Timuridenzeit in Samarkand dort standen. Da war das eben das Stadtzentrum dort. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Lehmgebäude waren, würde für mich irgendwie naheliegen, und die verwaschen dann eben halt so ein bisschen mit durch die Erosion, und dann bleiben halt noch so ein paar Erdwälle im Prinzip übrig, und das sieht man hin und wieder mal noch, aber eigentlich überwiegend ist es schon vor allem einfach grüne, hügelige Wiese, und da war halt dann auch echt niemand unterwegs, obwohl es wirklich mitten in der Stadt liegt und auch echt nicht weit entfernt von den historischen Sehenswürdigkeiten, die wir jetzt oben beschrieben haben. Jedenfalls sind keine Touristen hier unterwegs, stattdessen tatsächlich Schafherden und Ziesel, also diese erdmännchenähnlichen Tiere, wohnen da wirklich mitten in Samarkand ringsrum. Man kann ja dann auch so ein bisschen auf die Hügel draufsteigen, haben wir ja dann auch gemacht, und dann hat man 360 Grad, sieht man praktisch die Gebäude um diese Wildnis, um diese wilde Wiesenfläche da herumstehen, und da ja, grasen dann die Schafe und die Ziesel verschwinden in ihren Höhlen, wenn man ihnen nahe kommt. Und ja, wie gesagt, also vor allem für uns ist es ganz cool gewesen, ich würde sagen ideal, um es mit dem Fahrrad zu erkunden. Zu Fuß ist es wahrscheinlich fast ein bisschen mühsam, vor allem wenn es irgendwie Sommer und heiß ist und so, und dann muss man da irgendwie ja doch relativ weite Strecken und hoch und runter und so zurücklegen, um letztlich halt doch irgendwie nichts zu sehen. Aber ja, wenn man ein Fahrrad dabei hat, ist es eigentlich echt ein ganz cooles Mountainbiking-Gebiet. Man kann da kleine Pfade steil hoch und wieder runterfahren, kann die Hügel hochfahren, hat dann von dort eine tolle Aussicht, kann wieder runterfahren. Und die Pfade sind eben auch so gut in Schuss, dass man da eigentlich auch das meiste echt ganz gut fahren kann. Vor allem, wenn man dann kein Gepäck am Fahrrad hat, dann ist auch nicht so schlimm, wenn man kurz schieben muss. Aber also es hat irgendwie recht Spaß gemacht, war irgendwie so eine Überraschung, weil ich damit in Samarkand echt überhaupt nicht gerechnet hätte, dass es hier sowas gibt. Und sowas ist dann immer ganz nett. Und ja, jeder, der sein Fahrrad dabei hat, wenn er Samarkand bereist, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine kleine Mountainbiking-Tour durch dieses Afrasiab-Gelände zu unternehmen.
Ja, wir sind noch nicht am Ende von Samarkand angekommen. Es gibt noch einige weitere Sehenswürdigkeiten, aber wir sind fast am Ende dieser Episode angekommen, denn wie gesagt, wir teilen Samarkand so ein bisschen auf, und die anderen Sachen, die so ein bisschen was noch mit dem Timurienreich zu tun haben oder aus dieser Zeit eben stammen direkt, über die berichten wir dann erst in der nächsten Episode, wo es ein bisschen besser thematisch passt. Und bis dahin wird hoffentlich nicht so viel Zeit vergehen. Wir sind noch circa eine Woche in Usbekistan. Der Plan wäre, die nächste Episode noch von hier, also aus Usbekistan, zu veröffentlichen. Aber wie immer können wir nicht alles hundertprozentig vorhersehen und wissen nicht, ob wir dann ein Hotel finden oder so, wo wir Internet haben und alles, was wir brauchen, um die Episode zu veröffentlichen. Allerspätestens würde sie dann knapp hinter der Grenze nach Tadschikistan aus Duschan bekommen. Und dann wäre sie trotzdem immer noch innerhalb von 2 Wochen da, die nächste Episode. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.